Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei Spitzenwinzer hier am Tisch. Nämlich einmal auf den Jochen 30-Acker vom Weingut 30-Acker.
Hallo Denise, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann auf die Brüder Andi und Steffen Rings. Vom Weingut Rings. Hallo, ihr zwei. Hallo, ihr drei.
Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank.
Dass schön, dass ihr da seid. Und Wir haben auch schon was im Glas. Das ist wunderbar. Da können wir mal anstoßen.
Ja.
Tschin, tschin.
Tschüss.
Was haben wir denn im Glas?
Riesling.
Riesling.
Aus dem Katscher der Saumage.
Hätte ich jetzt eher kurz an Jochen gedacht, weil ihr ja eher für Wegen Russland
Saumage,
steht.
Oder?
Nee.
Die beide können beides nehmen.
Also wir haben ja heute quasi ein Glas in der Pfalz, weil ihr kommt aus der Pfalz, aus Freinsheim.
Ja.
Und der Jochen ja aus dem rheinhessischen Bechtheim, Wonnegau, wie man so schön sagt. Genau. So. Okay, und das ist jetzt natürlich die Überraschung für viele, die sich nicht so auskennen. Ihr macht auch ganz großartigen Weißwein.
Also wir machen schon immer sehr gern Weißwein. Der Anfang war zwar mit Rotwein, aber sagen wir, als Pfälzer ist man im Riesling schon sehr verschrieben.
Mhm.
Und daher war schon immer der Ansporn groß, mit der guten Riesling-Weingüter mitzuhalten und auch unseren eigenen Ansporn einfach aus unserer Lage, um Freinsheim außenrum was Gutes draus zu machen. Und da haben gerade die Nachbarortschaften wie Umstein und Kaltstadt, die sind halt prädestiniert für Riesling, und in Freinsheim wächst halt mehr Rotwein.
Ihr habt das auch richtig aufgeteilt. Es gibt so eine Region, wo ihr nur Rotwein gesetzt habt. Und
Freinsheim,
einmal,
ne? Das
okay.
Kreuz zum Beispiel.
Ja, internationaler Rotwein, das sind in Freinsheim.
Ja, gut.
Es ist ja das Thema, die klassische Mittelhart um Kaltstadt rum, da war ja schon immer der Riesling.
Mhm.
Und als wir da immer mehr Fläche dazu bekommen hatten, ist dann auch die Idee natürlich gewachsen, auf den der Kalkstand oder auch Spätburgunder. Zur Pflanze oder auch manchmal hat man ja auch einen alten Weinberg da schon übernehmen können.
Ne? Das war einfach ganz lustig eigentlich. Ich war 2006 in der Lehre bei Daniel Wagner.
Ja.
Den kennst du ja.
Ja. War ja auch schon
und,
hier.
Genau. Und dann, gerade wegen Riesling. Und dann haben wir die Rieslinge probiert und haben die mit unsere verglichen. Und das war so der erste Jahrgang, wo wir Fläche im Saumage hatten. Und das war tatsächlich der einzigste Tank, den wir für gut befunden haben. Und der war aus Kaltstadt und nicht aus Freinsheim.
Okay.
Dann ist bei uns, also hat es vorher schon Klick gemacht, aber das war so die absolute Bestätigung, was wir für Riesling machen wollen. Und deswegen musste man aus Freinsheim raus auf diese Kalklagen in Kaltstadt. Und gerade das Jahr beim Daniel hat einem so richtig die Arge geöffnet, was Riesling eigentlich ist und was man alles machen kann.
Mhm. Ja,
und was es heißt aber, dass man es nicht überall machen kann, sondern man braucht die perfekte Grundlage dort davor.
Die richtigen Böden.
Ganz genau.
Ja. Ja. Jetzt, der Philipp Wittmann war ja auch schon mal hier und der hat ja so ein bisschen beschrieben, dass, weil ihr, das grenzt ja an die Hart, oder? Wo ihr jetzt seid.
Ja.
Und dass die Hart und Becht haben ja ähnliche Voraussetzungen haben, klimatisch.
Klimatisch,
oder?
Stimmt.
Ja. Ja. Also macht ihr ähnliche Weine?
Also ich glaube, dass das in jedem Fall, du magst einen Betriebsstil, also wenn du den Wein probierst, hat das nichts mit dem zu tun, sagen wir mal, was wir machen. Trotzdem, wir kennen sie schon relativ lange.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, wir haben auch lange gemeinsame Entwicklung, wobei man auch sieht, dass jeder Betrieb so ein bisschen in seine Richtung gegangen ist und du total auch die Betriebe oder die Stilistik rausschmeckst. Die war sicherlich schon mal näher, glaube ich, früher.
Genau.
In den anfänglichen Jahren. Mhm. Mittlerweile hat sich jeder von uns halt auch getraut, sich noch ein bisschen mehr zu spezialisieren. Was cool ist, und ich meine, ihr macht das ja parademäßig wirklich mit Pinot und mit Riesling, aber generell finde ich das großartig. Du musst dich spezialisieren, auf welcher Böde baust du was aus oder an. Und deswegen gibt es, wir hatten ja auch schon mal die Frage, warum es bei uns keine kräftigen Rotweine gibt. Und auch wenn es bei uns wärmer ist, haben wir trotzdem nicht die Böde, um das zu machen.
Ja.
Da bist du halt tatsächlich eher wieder in die Richtung Freinsheim oder sowas unterwegs, wo du ganz andere Bodenstruktur hast, die viel, viel besser passen und jetzt bei uns ist weiß.
Und ich glaube, es war auch immer so dein Ding, du wolltest immer Weißwein machen.
Ne?
Und da gab es keine Diskussion. Und das war halt bei uns nicht ganz so. Bei uns hat immer so rot-weiß, ne? 50% vom Herzen rot, 50% weiß. Und so kann man es auch sagen. Deswegen kann man uns auch von keiner Farbe trennen.
Ja.
Und, aber so der Steffen hat halt angefangen mit den internationalen Rebsorten, mit dem Kreuz, weil das halt auch in Freinsheim war. Ne?
Mhm.
Und dann
das ist eine Lage, oder?
Nein.
Das Kreuz.
Nein.
Nein. Okay.
Ja,
das
ist schwarz.
Das ist entsprungen in der Lage, Schwarzes Kreuz in Freinsheim.
Okay.
Aber das Thema bei einer Cuvée ist so wie bei der.
Aber trotzdem
ja
kommt alles aus einer Lage.
Aber das Kreuz ist auch einer, der auch schon lange als absolutes Top-Cuvée ist. Das habt ihr echt aufgebaut.
Also kannst du das Cuvée X oder so. Es gehört,
ist ein freier Name, das Kreuz.
Ja, es ist schon ein freier.
Okay.
Aber der Namensgeber ist die Lage Schwarzes Kreuz und da wachsen auch die Rebsorten.
Der Bildstock quasi.
Das ist schon ganz schön kompliziert jetzt bei euch gerade, gell?
Aber man die
das
Kreuz.
Das ist eigentlich einfach, wollte ich gerade sagen.
Das ist ganz einfach. Wir hatten ja ursprünglich nur in Freinsheim Weinberge. Und in Freinsheim sind halt die Lagen sehr sandig, sehr heiß. Durchlässig. Klar, heiß immer in den Regionen, überall, glaube ich, hier in der Ecke. Aber es war halt für Riesling nicht unbedingt der beste Standort.
Ja.
In der Zeit, als ich angefangen habe, um die 2000 rum, war natürlich auch die Thematik mit den internationalen Rotweinen sehr groß. Und deswegen war das auch der Anfang. Und der Namensgeber ist im Endeffekt der Bildstock, der in der Lage Freinsheimer Schwarzes Kreuz steht, weil wir da die ersten Anlage gepflanzt haben.
Okay. Ja. Jetzt haben wir ja aber den Riesling im Glas.
Ja.
Jochen, sag mal was zu dem Wein.
Ich fand es ganz witzig, ich habe reingerochen. Ich finde, das ist, also ich habe ja schon viele Jahrgänge Saumarke von euch probiert und ich finde, das ist der typischste Saumarke, den ich bis jetzt probiert habe. Also wenn ich so ein bisschen Assoziationen zu Philippi, Köhler-Rupprecht schon früher habe, finde ich, das hat es fast so ein bisschen. Dieses Raurige, was so klassisch ist, finde ich total cool. Hatte super Frische, hatte super schöne Komplexität, geniale Mineralik und die Nase ist der Hammer. Der braucht er noch, ne?
Extrem jung. Also das ist so ein bisschen, was der Jochen ja auch angesprochen hat, was ich sehr gut finde. Früher, glaube ich, war so das Ziel, einfach reife, sehr opulente Weine vielleicht zu machen, die einfach hohes Mostgewicht haben, hohe Traubenreife haben.
Da haben wir uns sehr geähnelt.
Genau. Und das war, glaube ich, schon jedem Winzer, ist das so, der Qualität machen will, erstmal ein großes Ziel, überhaupt sehr reife Trauben zu erzeugen. Dann merkst du irgendwann, du probierst viel, du wirst älter, du sagst dann, was kann ich, was ist meine Lage, was schmeckt mir auch am besten. Und dann haben wir gemerkt, dass es wird immer wärmer, es wird alles, es verändert sich, das Klima hat sich verändert von vor 20 Jahren. Ja. Und jetzt halt haben wir ganz andere, frühere Traubereife und arbeiten auch komplett anders. Ne? Und jetzt ist das einfach so, ja, was du sagst, wir wollen schon immer 100% die Lage abbilden, aber mit einem sehr eigenen Stil. Und wir lassen die Traube nicht bis zur Unkenntlichkeit am Stock, sondern lesen eigentlich, wenn es von der Säure und von der Aromareife am besten ist. Und dann kann sogar sein, dass nur 12,5 Alkohol rauskommt oder nur 12 Alkohol bei Riesling. Obwohl es wärmer wird, schmecken die Weine fast frischer wie vor 10 Jahren oder wie vor 15
Jahren. Also diese Überreife, ne? Das ist so ein Riesenthema, dass man die nicht hat, oder?
Ja, man hat halt früher, denke ich, so das Maximum haben wollen von allem. Und das hat über allem gestanden. Das kommt schon noch ein bisschen aus der Denke mit Mostgewicht, mit der
Wechsel. Und ich glaube aber auch, dass es so ist, wir waren junge Betriebe und es hat kein Mensch gekannt.
Ja, man muss
du auch was zeigen. Genau, ich glaube einfach, die Weine, die wir heute machen, die Leute, die von uns die Weine öffnen, die wissen, auf was sie sich einlassen. Und die wissen, die trinken bewusst. Und da sieht man, dass manchmal auch die Feinheit überwiegt oder die Tiefe überwiegt gegenüber der im ersten Aha. Das ist ja ganz oft so, wenn du, egal ob von euch oder von uns, eine Flasche Wein aufmachst, die springt dich jetzt gar nicht direkt an, dass du sagst, was sind das jetzt, Fruchtkopf und verschiedene Aromen, sondern es ist eher die Präzision, es ist die Feinheit und halt auch manchmal
Langlebigkeit.
Genau, Langlebigkeit, Weine, die lang haltbar sind, hatten wir schon mal das Thema, die brauchen eine Zeit lang, bis sie sich öffnen. Und da muss ich aber erstmal dazu trauen, finde ich. Ne? Und das kann man sicherlich in den ersten Jahren nicht gemacht. Mittlerweile wissen wir ja auch, ich glaube, die Bestätigung haben wir alle irgendwie gekriegt. Und dann bist du auch mutiger und gehst viel mehr deinen Weg, was zum Schluss aber auch viel spannender macht.
Ja, denke ich auch.
Fürs Machen und fürs auch hinterher das Ergebnis.
Absolut.
Also die Presse schreibt über euch, ihr macht Weine, die wären wie moderner Barock. Das müsst ihr mir jetzt mal erklären.
Das was das? Nicht geschrieben haben. Das ist sehr, sehr schwierig.
Ja, also was meinen die damit? Also wie sollen eure Weine sein?
Ich glaube, wir sind schon, wir können jetzt so die jüngeren Betriebe, ganz klar. Aber ich denke, von der Einstellung haben wir viel Gedanken, die sehr traditionell verwurzelt sind.
Ja, und einfach das moderner Barock, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht finden.
Ich auch nicht, deswegen habe ich gedacht,
Aber das trifft es doch ganz gut.
Ja, also wir machen sehr viele kleine Abfüllungen zum Teil, weil die Lager einfach bei uns sehr klein sind. Und wir haben sehr all die Lagerhistorie. Die Lager sind schon immer VDP klassifiziert zum Beispiel. Wir haben schon immer diese Vierstufigkeit drin, also mit der klassifizierten Lage und viele Kleinparzellierungen. Wir haben Domo 8-Reihe, Domo 4-Reihe und viele kleine Fläche. Und am Schluss wird nur das Beste aus jeder Lage gefüllt. Und es können manchmal nur wenige Liter sein, auch wenn wir mehr bräuchten.
Betriebswirtschaftlich und, auch so?
Ja, es ist natürlich, muss man immer am Schluss einen Strich drunter ziehen. Aber erstmal zählt das, was im Tank oder dann in der Flasche später ist. Und sagen wir, das Ziel sind einfach sehr, sehr ausdrucksstarke Weine zu haben, aber die vielleicht nicht jedermann auf den ersten Blick kapiert. Mhm. Ne, weil früher waren die Weine laut und heute sind sie leise, leben aber dafür länger.
Aber der ist jetzt schon so schön trinkbar, oder? Der ist so schön schon auf der Zunge, oder?
Der ist total trinkbar. Ich meine, 19 ist ein Jahrgang, der ja viel Saftigkeit früh zeigt, aber trotzdem ist der Wein noch absolut ein Kinderschuh.
Also, ja, also ich glaube, 19 ist ein Jahrgang, der vielleicht so schnell nicht mehr kommen wird, was Weißwein angeht, weil das war schon Sensation. Also es war so Traubenreife mit der Säure in unsere Gebiete.
Hey. Das ist ja auch immer unterschiedlich.
Wahnsinn. Also nach diese kleinen Erträge, die von Natur ausgewachsen sind. Ne? Also es waren Rieslinge mit 20 Hektoliter, 25 Hektoliter.
Und teilweise drunter.
Genau, das und teilweise drunter. Und diese Frische, was und diese Komplettheit, und die sind natürlich noch jung, aber die haben nichts Grünes, die haben nichts Ungehobeltes. Ne? Bei allem, was wir jetzt an 19er Top-Weine probiert haben, das ist schon ein absoluter Outstanding-Jahrgang, finde ich.
Also du hast aber was Richtiges angesprochen, was ich finde, was uns auch alle verbindet. Wir probieren, klar, Betriebswirtschaft ist wichtig und so weiter, aber es geht immer erstmal darum, authentisch was zu machen, was 100% echt ist und was 100%, ich glaube, wir würden alle eher lieber finanzielle Einschnitt hinnehmen, als dass wir irgendeinen Schrott auf die Flasche füllen oder beziehungsweise oder mit dem Ergebnis zum Schluss nicht zufrieden sind, sondern ich bin überzeugt davon, wenn da Saumage draufsteht, ist das definitiv das beste Stück Saumage, was da war. Das ist das große Gewächs. Und genauso geht, das ist, glaube ich, auch so Grundphilosophie, die wir aber auch von vornherein schon immer hatten, alle miteinander. Ne?
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das haben wir früher vielleicht noch mehr im Weinberg ausgelebt. Mhm. Mit Ausdünnerei, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Punkt. Mhm. Das haben wir ja bis in die Extreme getrieben. Da haben wir die Weinberge eingestellt auf 20 Hektoliter, nicht in der Natur. Ja. Mhm. Und heute geht man vielleicht nicht ganz so mit so tiefen Erträgen dran, wie es früher war. Und vielleicht auch nicht mit der langen Hängzeit und so, was ja durchaus auch mal wieder Einschnitte bringt, wenn es regnet oder so. Mhm. Sondern man holt es eher so auf den Punkt. Und hat dann aber im Keller vielleicht auch nochmal einen anderen Gedanke als früher. Eher wiederum die Zeit, was du ja auch machst und auch diese Ausbauzeit noch ein bisschen mehr im Fokus steht.
Das ist jetzt auch weniger, also Aktionismus haben wir noch nie betrieben, aber ich glaube, man kann einfach, man lassen die Weine auch sehr viel Zeit, wir alle.
Ja.
Du ja auch, du bringst schon Weine viel später auch auf den Markt, wenn sie eigentlich erst passen. Und so ist es im Keller auch, ne, was... Man hat selbst, die Handhabe ist im Keller eigentlich vorbei, man beobachtet nur und probiert, aber
richtig Zeit ist es.
Genau, Zeit aber ein Eingriff quasi von deiner Hand gibt es kaum.
Das ist ja auch ganz spannend, wenn du jetzt nach Freinsheim fährst oder zu uns kommst, mehr beide oder alle miteinander neue Betriebe dahingestellt, die alle wirklich auch modern da in der Landschaft stehen. Aber wenn du reinguckst, siehst du einfach, dass es sehr, sehr simpel ist und wirklich darauf eher ausgerichtet ist, kleinteilig und Zeit.
Ja, genau. Auf diese neuen Betriebe, da wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, wenn du es jetzt gerade ansprichst. Da wisst ihr, ist ja immer oft der Vorwurf, sage ich mal, ne? Ah, da haben die sich so ein Denkmal hingebaut, aber es geht ja letztlich, ja.
Ja, wir haben es noch nicht bezahlt.
Ja.
Das sind scheine Punkte.
Aber letztlich habt ihr es ja nicht einfach gemacht, weil es irgendwie geil ist, sondern weil es einfach die Produktionsbedingungen optimiert, sag ich mal, oder? Also ihr könnt jetzt viele Dinge machen, die vorher nicht gingen, Wassen zum Beispiel. Also es ist auch total ökologisch gebaut, ne? Also das habt ihr auch beide gemacht.
Da gibt es ja so Parallele, glaube ich, bei uns.
Ja, es gibt viele Parallelen, deswegen.
Anspruch und Platz war einfach ein totales Gegenteil. Ne? Weil du hast einfach gemerkt, mit deiner Idee, also da denke ich, war bei dir genauso, du kannst es einfach nicht durchführen dann. Und dann verlierst du irgendwann schon in dem letzten Quäntchen auch ein bisschen Qualität, wenn du deinen Platz nicht hast und nicht deine Träume, was das angeht, ausleben kann.
Was könnt ihr denn jetzt machen, was vorher nicht?
Guck mal, ganz einfach, wir kommen auch da wieder die Parallele zwischen uns. Wir hatten allesamt kleine Betriebe in Ortsmitte und konnten uns nicht ausdehnen. Wir sind gewachsen mit der Zeit, weil die Weine erfolgreicher geworden sind, wir erfolgreicher mit dem, was wir machen. Und wir hatten den Anspruch und teilweise haben wir einfach die Räumlichkeiten dafür nicht gehabt. Da haben wir auf einmal Fässer an den Platz gestanden, es sollten eigentlich keine Fässer stehen. Da haben die vielleicht Schwankungen gehabt in der Temperatur, mal wärmer, mal kälter. Und du hast nicht beeinflussen können, weil du einfach schlichtweg den Platz nicht hast. Oder du hast Weine abgefüllt, die haben da im Hof gestanden, weil du gar nicht gewusst hast, wo stelle ich denn die jetzt hin. Ja?
Oder viele kleine Tanks brauchen dann mehr Platz wie eine große.
Ja. Das ist auch
das. Wenn ich am Schluss die Lage Moorstein, Geiersberg oder Saumage auftrenne auf 2000 Liter in einen Tank oder in 6 Tanks, ist halt ein Unterschied. Weil jeder Tank hat sein eigenes Leben. Gärung ist immer unik. Also es ist eine Gärung und der nächste Tank, selbst im gleichen Most, schmeckt komplett anders. Gerade bei Spontangärung. Ja. Das müssen wir ja alle betreiben.
Viel kleinteiliger.
Genau. Das Kleinteilige kostet es eigentlich der Platz.
Das sind so diese Mosaike und das kannst du halt, da es keine gewachsene Kellere gab, ja, ein sehr, sehr guter Freund von uns, der Nicola Libelli bei Bürtlin Wolf, die haben alte Holzfässer da stehen, die haben kleine Halbstücks schon immer da rumstehen und das ist halt einfach cool. Ne? Das ist mega und das mussten wir uns halt erst aufbauen.
Ja, Also ich finde, eure Geschichte ist ja auch fast so ein bisschen ähnlich, wenn ich das jetzt mal, oder? Weil also das jetzt bei Rings ist ja auch, also vorher Fassweinbetrieb so ein bisschen und ihr hattet noch Obst, ne? Ja. Und bei dir war es ja auch ein Fassweinbetrieb, ihr habt auch Flaschen gemacht.
Wir haben Flaschenwein gemacht, aber ganz anders. Ganz anders. Also sehr, ganz andere Struktur.
Ja.
Also eher so was, alles so, sagen wir mal, Wein für jeden Tag, ausnahmslos.
So, und jetzt habt ihr das komplett umgekrempelt, ne? Kam da rein, hab gesagt, also du hast ja eigentlich angefangen, Steffen, gell?
Ja.
Du warst der Erste?
Ja, altersbedingt.
Altersbedingt? Genau. Und hast gesagt, so, ich mach das jetzt alles anders.
Ja.
Ich meine, der Jochen hat schon mal gesagt, dass die Eltern vielleicht schlaflose Nächte gehabt haben, aber sie haben es nicht so zugegeben. Aber wie war das bei euch?
Ja, ich glaube, das ist überall ähnlich.
Mhm. Ja.
Man kann ja schon sagen, die Generation, die uns das übergeben hat, die hat ja anders gearbeitet. Und es ist ja auch logisch, wenn man dann so krass alles umstellt, dass man da auch als Vater, Mutter Bedenken hat, ob das dann alles so klappt.
Ja.
Und wir haben im Nachhinein immer gesagt zu unseren Eltern, dass es eigentlich gut war, weil wir mussten uns nicht auseinandersetzen, dass jetzt irgendwie irgendwelche Kundschaft verprellt wird, wo sie aufgebaut haben. Mhm. Ich glaube, das war ein Vorteil. Mhm. Ja, aber trotzdem besteht natürlich die Angst.
Ja,
also wenn wir dann die Erträge halbieren, wenn wir die ganze Geschichte machen, die ja erstmal Geld kosten, dann ist natürlich von den Eltern erstmal ein bisschen Angst da. Ich glaube, das ist normal in diesen krassen Umstellungen, wie wir das gemacht haben.
Veränderung, ne?
Ja. Und ich glaube, das kann man, ohne dass ich jetzt deine Eltern kenne, aber ich glaube, das ist ähnlich.
Ich glaube, die Rückendeckung, die hatten wir alle schon, hätten wir es nicht machen können. Das heißt, zum Schluss, wenn es harte Fahrt kam, haben sie hinter uns gestanden. Ja. Aber natürlich sind immer Ängste da, also logisch.
Ja,
ne?
Ist ja logisch.
Also, wir hatten viel Privatkunden, die waren einfach mal alle weg. ist auch nicht anders gewesen, umgedreht, aber auch die Umstellung, wenn du weißt, du hast immer deinen Absatz, du weißt, wo es hingeht, du machst es und es geht direkt raus und es ist weg, ins Geld ist im Konto und dann auf einmal fängst du an, machst die Sache selbst, kleinteilig, verlierst doch manchmal was, weil du was riskierst. Ne?
Ja, das ist viel. Ja. Ne? Also,
ihr habt ja auch die Rebsorten geändert, oder?
Ja,
auch. Du hast alles umgesetzt auf Riesling.
Wir haben also viel Riesling. Wir hatten ja damals 10% Riesling und haben heute 60% Riesling. Mhm.
Und wie habt ihr das gemacht?
Ja. Wir haben alte Rieslinge, Spätburgunder, auch ein paar Portugieser haben wir erhalten.
Mhm.
Die haben wir einfach von der Rebsorte ja. Das sind alte Rebstücke, das haben wir gebraucht.
Spaß wegen der alten Reben.
Klar, wir haben immer noch ganz enge Weinberge mit 1,60, 1,70. Mhm. Ne? Die haben wir erhalten, aber alles andere wurde natürlich neu gepflanzt.
Ja.
Aber auch anderes Potenzial dann auch. Ne?
Genau. Klar.
Wie alt sind die Portugieser Stücke? Das sind ja ein paar Jahre.
60 die sind ein paar Jahre, aber das ist ja jetzt nicht alles.
Aber ich sag, ist so ein bisschen rot, weil also auch mit dem Thema halt mit dem Experimentieren über den Tellerrand rausgucken, andere Rotweinstile zu erzeugen. Ne? Und das ist halt irgendwo weitreichender. Das ist vielleicht jetzt, was mir aus, wenn wir einfach Spaß zu dran machen. Aber Spätburgunder ist wirklich, das kannst du halt nicht nebenher machen. Weil du brauchst unwahrscheinlich viel Rebfläche und du zahlst viel Lehrgeld am Anfang.
Okay.
Und da kann es sein, dass du die Lust verlierst, weil dann einfach Spätburgunder nicht einfach ist, auch am Markt einfach. Und Spätburgunder günstig geht einfach nicht, das muss man einfach mal sagen. Spätburgunder in gut und günstig geht nicht.
Okay.
Gut, das gibt es eigentlich nie, aber bei Spätburgunder ist es ganz extrem.
So, jetzt hast du gerade gesagt, wir haben jetzt den Moorstein im Gas, 30 Acker Moorstein 2018.
Genau, ich finde es einfach spektakulär, gute Lage jetzt 2018 im Vergleich zu 2019, glaube ich, der Jahrgang, der offener ist, schon mehr Frucht. Wir haben ja deswegen auch bei uns 17 noch zurückgelegt und haben 18 früher rausgebracht, obwohl wir normalerweise eigentlich 3 Jahre später machen, weil 18 so präsent war und so zugänglich, genau, früh reif. Und 17 einfach noch durch das Säurerückgrat noch viel mehr Ecke und Kante hat, aber finde ich ein riesen Potenzial hat.
Ja.
Und deswegen haben wir 18 rausgebracht. Das sind Weine, die sind unheimlich zugänglich. Du hast die Tiefe, du hast auch die Mineralität, aber du hast auch wirklich viel Frucht, dass es fast untypisch ist. Aber
das ist ein bisschen 18er Jahrgang.
Genau.
Aber ich finde, das ist trotzdem was Schaliges, was sehr Kompaktes,
Riesiges. Ne? Schon frische.
Ja. Und das ist einfach das Gute, wenn ein guter Winzer es gute Lage hat, dann kommt darin so mal, was für viele denken, dass 18er der allerbeste Riesling-Jahrgang ist. Aber ich
glaube, die Frische raushole.
Genau, aber ich glaube schon, also mir glauben schon immer an den Jahrgang. Ach, wenn das vielleicht jetzt aktuell nicht der mega gehypteste ist. Klar, 19 steht über allem, aber ich glaube, an dem 18er-Jahrgang werden wir noch sehr viel Spaß haben,
also
weil das so, wir klagen auf einem sehr hohen Niveau und diese Fehler von 2003, die gab es in 2018 immer.
Ja. Und zusätzlich sagen ja viele, oder schon öfter mal, die im Jahr 18 so ein bisschen die Haltbarkeit abgesprochen haben, was ich überhaupt nicht finde, weil die Weine sind taufrisch. die sind früher präsent, aber ja. Ich finde sie total haltbar.
Also halt ich habe ja keine Ahnung, aber ich liebe die 18er Weine, weil die halt jetzt schon so schön
das
sind.
Das ist der Punkt.
Und wahrscheinlich trinke ich dann nur guten Wein. Dass ich das jetzt hier.
Ja. Weil
schön ich bin halt verwirrt von euch, gell? So, aber sag mal, du kamst ja dann quasi so als Nachzügler in den Betrieb. Und ja. Und das wollten ja aber die Eltern eigentlich nicht, gell?
Ja, nicht direkt. Also mein Vater wollte nicht.
Jetzt mal ehrlich, wir sind unter uns.
Mein Vater wollte nicht, dass ich den Beruf gleich erlerne. Ne? Also ja. Der wollte halt, dass ich was anderes mache.
Irgendwas
Kaufmännisches.
Genau, wie bei dir. Ja.
Aber ich habe mich dann in deine Vorstellungsgespräche extra dumm angestellt, dass ich den Job nicht kriege.
Hast du gut gemacht.
Ist doch auch nicht so schwer.
Aber,
ich wollte es nicht. Also ich wollte das, wir wollten es schon immer zusammen machen und ja, du willst ja dann sofort auch was machen. Also wir waren dann schon immer, wenn uns was in den Kopf gegangen ist, dann willst du auch sofort umsetzen und anfangen. Wir sind jetzt nicht die Typen und sagen, also ich vor allem nicht, ich muss das jetzt erst mal 4 Jahre studieren oder am besten 6 und dann fange ich irgendwann an. Das geht nicht. Also
bist du ungeduldig?
Ja. Und dann, also was das angeht. Und dann, hast du mir ja auch signalisiert, dass es geht. Und dann
nee, wir haben ja immer schon alles. Ich meine, das Thema Wein ist ja nicht nur die Arbeit, sondern ja auch das Private, das Probieren. Und da denkt man ja viel über alles nach. Und das haben wir ja immer zusammen gemacht. Ja. Auch da wir, wenn man sieht es vielleicht nicht, aber wir sind ein bisschen unterschiedlich. vom Alter.
Wie viele Jahre habt ihr Unterschied?
Na, 7.
Achte
sogar.
Keine Details.
Mehr sieht's nicht.
Danke. Wir sind beide super jung.
Was ich dann sage.
Es war ironisch.
Okay, also 7 Jahre. Und dann,
aber wir haben das immer 8. schon zusammen gemacht, so in der Familie.
Aber ich habe ja früher angefangen zu trinken, deswegen.
Wir haben alle, glaube ich, alle ein ganz deutliches Ziel vor Augen. Wir haben so, heute sehr blöd, Vision oder was weiß ich was, aber wir haben alle Qualitätsstreben gehabt, weil wir Bock dazu hatten, das zu machen, was umzustellen. Und ich glaube, alle gewusst haben, dass, wenn wir es richtig machen, dass uns nichts aufhalten kann.
Mhm.
Und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen getragen. Und wir haben uns relativ schnell kennengelernt, weil wir dasselbe Partner hatten im Vertrieb, weil wir uns auch gesagt haben, wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir machen und suchen uns einen starken Partner, der uns hilft, unser Wein raus in die Gastronomie oder zu anderen Kunden zu bringen und dass wir uns mehr auf unsere Arbeit konzentrieren können. Trotzdem musste natürlich dann auch draußen rum, die Weine auch mal ab und zu selbst zu präsentieren. Und da haben wir uns auch relativ früh kennengelernt und haben philosophierst du auch und probierst Wein und das auch immer Gute und so weiter. Und dann merkst du halt auch, da ist eine Generation von Leuten, die alle gleich ticken.
Mhm.
Und da kannst du eben, wie du sagst, da kannst du aufzählen und da gab es nur ein Ziel, fertig. Und da haben wir gearbeitet. Und manche haben halt schon mit einer Struktur gestartet, die sie hatten. Und wir sind halt alle von Null gestartet. Im Endeffekt, oder plus minus Null, sage ich jetzt mal so.
Ja,
ja
aber was für ein Weg. Ich meine, das ist schon geil.
Und Frage, ich denke auch, ich kneife mich auch manchmal und denke, ey, ist eigentlich alles ganz cool gelaufen bis jetzt.
Ja, oder?
Ja.
Du solltest ja auch eher Steuerberater werden, ne?
Im Ende, ich habe schmunzeln müssen, als du gesagt hast, euer Vater wollte auch, dass du was kaufmännisches lernst, weil bei mir war es ja genauso. Der zweite, die jüngere, der Betrieb zu klein. Im Endeffekt ist es ja auch, dass wir die Eltern wussten, für 3 Familien zu klein. Klar, ich habe es dann aber gemacht. Ne? Ich habe mich nicht so blöd umgestellt anscheinend. Nein, aber bei uns war es auch so, meine Eltern haben mich zum befreundeten Steuerberater gesteckt, ich hatte gar keine Wahl. Und der auch nicht, ich konnte mich gar nicht umstellen. Genau, ich habe 3 Jahre beim Steuerberater gelernt, was aber auch eine spannende Zeit war, weil ich habe da gelernt und habe parallel mich wahnsinnig viel mit Wein beschäftigt, bin auf jeder Messe rumgeflogen und habe viel probiert, weil ich es halt einfach auch immer machen wollte. Und Stefan war zu Winter hinter und so weiter.
Sehr coole Freundeskreis.
Die waren alle voll drin, ne? Und ich war der Einzige, der das nicht machen konnte. Und dann habe ich ja dann halt auch parallel. Wobei ich muss nachhinein sagen, es war ein riesiges Glück, weil ich mir viel bewusster meine Lehrbetriebe ausgesucht habe.
Mhm.
Ich wäre wahrscheinlich nicht bei Keller
gelernt. Ne? Mit mehr Ruhe wahrscheinlich.
Das erste Jahr, ich habe ursprünglich geplant gehabt, das erste Jahr bei meinem Onkel zu lernen. Und wenn du die Betriebe heute siehst, auch nochmal, mein Onkel ist ein super Winzer, aber der macht es halt auch eher auf die Art und Weise, der hat es gemacht, wie es immer gemacht wurde. Ja? Und dann bin ich ja zu Keller im ersten Jahr gegangen, in einen Betrieb, der damals alles auf den Kopf gestellt hat und brutal, also immer noch brutal qualitätsorientiert ist und so Flaggschiff war. Und da hast du halt einfach viel, viel mehr gelernt und viel mehr mitgenommen, als wenn du jetzt in deine gewohnten Strukturen reingegangen wärst. Ne? Mhm. Und das war das viel Überlegtere mit der Zeit, dass du halt vorher was anderes
gemacht hast.
Und ich habe dort auch was gelernt.
Ja.
Also nicht nur beim Keller, aber vorher.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch mega, weil ich finde auch diesen Umkreis, was man hat. an Freunde oder an, also an deinen Bekanntheitskreis ultra wichtig, ne? Weil wenn ich jetzt sehe bei dir, guck mal, mit dem Stefan, mit dem Philipp, ihr versteht euch alle.
Das ist ja brutal eng, genau.
Best Buddies, genau. Und untereinander kennt man sich ja auch, weil es sind nur 30 Kilometer weg. Mhm. Und dann in der Pfalz war das Dortmunds Ach, oder ist halt noch, wir haben einen super guten Freundeskreis, wo alle total weitverrückt sind. Und das ist, du spornst dich auch gegenseitig extrem an. Ne? Und das ist einfach so ein Moment einfach, das war früher schon gut und ist jetzt auch immer noch gut.
Das ist eigentlich so was Geiles unter euch Winzern, muss ich echt mal sagen. Das ist mehr so gegenseitig Ansporn, als dass das in erster Linie Konkurrenz ist.
Ich glaube, das hat sich auch in dieser Generation geprägt.
Das finde ich total geil.
Das war früher etwa, also bei uns habe ich das mitbekommen von den Eltern oder Großeltern, da war das eher Konkurrenzdenken.
Genau.
Und wir haben uns dann, sagen wir mal, klar, wir haben bei, sagen wir jetzt mal, bei Null angefangen und dann haben wir aber irgendwo den Austausch gesucht und dann gemeinsam so ein bisschen uns eher angespornt, glaube ich auch.
Ja. Meine Eltern hatten das schon mit viele, viele Winzer, auch von der Mosel teilweise und auch bei uns aus dem Ort, mit denen sie immer probiert haben. Aber zum Schluss insgeheim, die haben es zwar auch ausgetauscht, aber zum insgeheim ging es immer darum, weil die auch die Weine bewertet haben, ging es immer darum, wer hat den höchsten Durchschnitt. Also wer ist eigentlich der coolste Betrieb? Und heute probieren wir ja auch die Weine wertfrei und gehen uns eher auf den Sack und sagen, guck mal, also willst du das wirklich so füllen, ernsthaft jetzt? Oder bist du da sicher? Oder wir stellen noch 3-4 Varianten hin und sagen, was denken ihr? Und ich glaube, und das tatsächlich mit deinen Anführungszeichen Mitbewerber, die Offenheit, die hast auch nur in kleinere Kreise, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist schon genial, das ist der Hammer. Haben wir alle, glaube ich, schon viel helfen können und auch schon viel Hilfe bekommen.
Ja.
Und weitergebildet auch. Ne?
Ich habe irgendwo mal gelesen, ihr hättet sowas gesagt wie, am Anfang wäre das so gewesen, wie als hättet ihr euren Führerschein gehabt, aber fahren hätte halt noch nicht können.
Ja, so kann man das sagen.
So war es ja.
Das heißt, es war halt auch so ein bisschen Try and Error und man hat so ein bisschen probiert.
Ja, ich meine, großer Weinmacher, das will ja jeder im Prinzip. Wenn du jetzt halt jemanden fragst, jeder will Top-Weinmacher und alles ist nur kein Mainstream und so. Mhm. Das ist ja viel immer leichter hergesagt. Und was da aber dann wirklich, wenn du sehr ehrlich zu dir selber bist, siehst du dann anders da aus. Ne? Mhm. Und das ist so, genau.
Also ich glaube, was wir alle gelernt haben, dass wir von vornherein immer gedacht haben, wir können die geilste Wein auf einmal machen, aber du merkst einfach mit der Zeit, je mehr du deine Lage kennst, je mehr du deine Wingert kennst.
Das ist ja das, was der Steffen vorhin gemeint hat, ne? Du gehst rein, schneidest alle drauf auf den Boden, das nur noch ganz wenig dran hängt und dann probierst du später den Wein und dann merkst du auf erstmal, eigentlich doch nicht so geil.
Ja.
Ja, das ist so die Kritik, ne? Also wenn man gerade viel probiert und das dann halt auch ein bisschen so selbst für sich sieht und dann muss man halt auch mal sagen, okay, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Und das zieht halt auch, wenn man Lust darauf hat, zieht das halt auch weiter.
Ist ja auch schön irgendwie, ne?
Ja.
Weil wenn man so fertig wäre, wäre ja auch langweilig.
Tot langweilig.
Oder? Und es ist ja auch so einfach, finde ich, bei euch in andere Betriebe reinzuspüren, reinzuschmecken.
Naja, einfach finde ich es aber
nicht. Nee, reinzuschmecken.
In Deutschland. Aber wenn es dann über die Grenze geht, wir trinken sehr gern Burgund oder so, da wird es schon ein bisschen komplizierter.
Okay.
aber spannend.
Spannend bleibt es immer.
Komplizierter was?
Und teuer.
Das auch. Die Leute zu kennen.
Die Leute zu
Die Flasche zu bezahlen.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Ja, das ist halt, es gibt ja halt viel noch zu entdecken, finde ich, weil es einfach, es gibt ja so, gerade wenn man sich der Klassik hingezogen fühlt, ne, Weine, die 20, 30 Jahre und noch älter werden. Ja. Wir hatten jetzt an Weihnachten einen 75er de Cru Bocayou, da stand du sensationell wie eins. Ne? Und dann fragst du dich ja schon als Winzer, wie geht es? Ja. Ne? Und dann machst du so Weihnachts deine Anfänge auf, schenkst schon ein, denkst, okay. Fast gut. Aber das finde ich halt einfach das ultra spannend. Es gibt nur, aber nicht so arg viel Grenzen.
Es ist die Frage, was für ein Horizont du da
setzt.
Antrinkst. Nein, das ist blöd an, aber das ist die Fortbildung, das ist Antrinken, das ist Anprobieren.
Genau.
Du musst High-End probieren, um zu wissen, was High-End auch bedeutet oder wie viel Nuance es gibt.
Du kannst dich auch selbst besser wieder einstufen. Ja. Ne? Weil heute, wo gerade dein Wein überall hingeht und die Leute, wo das kaufen und trinken, die trinken ja Weine aus Frankreich, aus Spanien, aus den USA, aus Österreich, überall her und dann musst du irgendwo stehen und sagen, hopp, das ist mein Part da irgendwo auf dieser Leiter.
Ja, vor allem, wenn du zum Schluss, was wir ja auch wissen, die eingefleischte Trinker, das wissen wir alle miteinander, die nehmen euer Pinot und stellen es gegen den Top-Burgunder-Pinot. Ja, die nehmen euer Kreuz und stellen es gegen Top-Bordeaux. Oder
nicht blöd aussehen.
Nee, genau. Und dann musst du Minimum in der Reihe stehen oder rausbrechen. Und das ist, und da musst du auch wissen, was Sache ist weltweit. Und nicht nur, was der Nachbar macht, dass er es cool macht und was vielleicht ein bisschen besser. Ne?
Und das ist
halt also das, was man früher eigentlich so hatte. Ne? Jetzt muss man schon mal ehrlich sagen, dass oft diese Begrenzung war, so nach dem Motto, wenn ich in Bechtheim Wein gemacht habe, da wollte ich halt der King von Bechtheim sein. Aber dass man einfach ein bisschen open-mindeder wird und mal so die Welt im Auge hat. Das ist eigentlich eure Generation, oder?
Ja, es gab Pioniere, ne, die ältere Generation.
Weißburgunder.
Sehr gut.
Ja. 18 Weißburgunder.
Ja, 18. Das war auch extrem frisch für 18. Also wieder selber wie beim Mostein.
18, 2 Jahre im Fass, 2 Jahre im 500er Tonneau, hat noch kein Etikett, was es gibt. Also Tonneau.
Schmeckt auch.
Es schmeckt zum Glück nicht nochmal typisch
Weißburgunder. Probieren wir sie immer Mühe zu geben. Nee, aber ich habe das jetzt mal mit, weil mir...
Das hat schon Salz. Ja, viel Salz.
Was ich total spannend finde, das machen wir immer wieder, dass wenn du die Sache einfach, die sind jung, oder jetzt auch, wir haben gerade heute 19 probiert aus der Fässer und haben gesagt, ey, das muss noch liegen, obwohl es jetzt schon lange Zeit
damit.
Das braucht echt Zeit und ich finde für 18 auch da bei Weißburgunder, da Rebsorte ja eigentlich Opulenz, das ist schon schöne Kühle, gute
und auch Aromatik. Das zieht schon ein
viel Also, wer ist blind, du Weißburgunder, guck mal halt jetzt extra schade.
Also, uns hat auch viel Spaß.
Sagst du jetzt nochmal, was wir genau trinken damit?
Tonneau Weißburgunder 2018.
Ah, okay.
Das gibt es aber so nicht. Also ist noch im Andi-Azwingsat Burunderflaschen. Aber ich finde es auch ganz witzig, wenn du siehst, einfach, wenn du auch deine klassische Rebsorte, die normalerweise, wo man sagt, dann steht einfach diese Klimaerwärmung immer eigentlich ein bisschen im Weg, wenn du vernünftig arbeitest, auch mit der im Wingert, dass du einfach so viel machen kannst und dann noch die Zeit gibst, dass sie einfach auch da aus der Tiefe raus eine Frische haben, die Weine einfach
aber stehen. Vor allem auch hier wieder, du hast dich jetzt, wenn ich das so sagen darf, nicht an deine hiesige Weißburgunder vielleicht orientiert, die gut sind, aber die jetzt, sagen wir Anascha sind, aber das ist jo,
ja... Wir wissen ja alle,
was wir trinken. Ja, aber das schmeckt man ja sofort, wenn man da jetzt den Wein probiert, was du sich der Winzer bei gedacht hat, was du dabei gedacht hast.
Was hat er sich dabei gedacht?
Ich kann normale Weißburgunder zu machen.
Ja, was heißt normal? In Deutschland normal,
sehr burgundisch,
aber wenn der Horizont halt größer ist und du hast ein bisschen... Ne? Ich finde, wir haben im Rotwein schon immer angefangen, auf lange Zeit zu denken. 2 Jahre Ausbau, sage ich mal. Ja. Jeder Rotwein, also bei uns ist so. Aber im Burgund oder Weiße Burgunder war es ja oft so, die wurden halt auch sehr gut im Verkauf nachgefragt und dann hat man die schnell rausgeschickt. Aber ein Burgunder, der im Tonneau oder im Barrique ausgebaut ist, die brauchen unheimlich viel Zeit, auch im Keller. Da ist für mich Weiß und Rot gar nicht so groß unterschiedlich.
Nein, genau.
Und deswegen, das schmeckt man an dem Wein, der hat Zeit gehabt, sich zu entwickeln im Keller. Und ich glaube, das ist das, was ich...
Und hat vernünftig gelegen. Das ist ja auch was, das ist bei uns im neuen Betrieb ausgebaut. Das heißt, der hat auch immer konstant bei konstanter Temperatur. Der ist halt eben Sommer nicht mal kurz warm geworden, 20, 25 Grad, weil es anders da ging. Und das merkst du auch, aber das ist genau der Punkt. Ich sehe auch, Weiß und Rot unterscheidet sich da nicht. Nee. Und was sind die Vorbilder von uns im Weiß? Also ich denke eher dann auch in Chardonnay, dann bin ich auch wieder in Burgund, weil es einfach mal ganz klar, muss man sagen, auf lange Sicht, weil es auch immer bei uns um Langlebigkeit geht, die Beispiele, die du heute aus anderen Regionen probierst, sind halt mal Burgund, weil die einfach die Beispiele haben. Die haben uralte Rebstöcke. Dann probierst du Sache aus, keine Ahnung was, aus den 90er und so weiter, an Weißwein, Chardonnay oder Burgunder, die kriegst du bei uns noch gar nicht zu probieren. Ne? Ja. Und wir haben uns ja früh auch mit dem Thema auseinandergesetzt, halt eben Weißburgunder ähnlich wie Chardonnay auszubauen mit mehr Frische, mehr Tief und das ist jetzt so ein bisschen eher die Spielerei drumherum. Ja. Aber ich finde es auch super, super spannend.
Also. Spielerei um den Riesling drumherum, oder was?
Auch das. Ja, es ist ja schon für uns, ich glaube, wir haben durch dieses Thema, dass es bei uns wärmer wird, ja auch mittlerweile schon die Möglichkeit, gerade im Burgunderbereich, echt auch viele Sachen rauszuhauen, ob weiß oder rot. Mhm. Ja. Und ebenso, wir haben ja auch ein bisschen Pinot, aber ich weiß auch ganz ernst, das ist mit dem Grund, dass wir sagen, mit unserem Wunderwerk, wir probieren sehr, sehr gute Pinot zu machen, wissen aber auch, wo es endet. Und ihr geht ja nochmal 2 Stufen drüber, ne, dass ihr einfach sagt, diesen Top-Bereich, das ist schon was, das musst du schon ernsthaft und sehr, sehr diffizil, genauso wie beim Weißwein betreiben. Und da muss ich einfach sagen, da konzentriere ich mich noch mehr auf das Thema Weiß und sage einfach bis zum gewissen Punkt, Pinot, aber du hast die Möglichkeit, bei uns mittlerweile alles zu machen. Wenn du von vornherein die richtige Genetik hast, die richtige Böde hast und dir eine Sache Zeit gibst.
Du musst wollen, aber ich finde es immer super, wenn man sagt, ich verzichte auf was. Kann vielleicht ein anderer besser, ich vielleicht auch, aber... Ich möchte es gar nicht, ne? Weil ich habe vielleicht nur einen Weinberg oder mir ist es gar nicht so wichtig. Wir haben jetzt bis 18 noch Weißburgunder GG gehabt und haben es jetzt eingestampft. Es gibt nur noch einen Zweitwein davon, weil ich denke halt, guck mal, das können andere, die haben einen anderen Ehrgeiz da drin, wie du zum Beispiel oder wie der Tobi Knewitz und alle. Und dann denkst du, okay, mal eh damit handeln, ne? Weil wir haben jetzt, wir würden jetzt nie auf die Idee kommen, jetzt in deiner Topfläche Chardonnay oder Weißburgunder anzupflanzen, ne? Was, wenn man das will, ja machen muss. Und dann, weil wir ja Spätburgunder machen. Das
ist ja, aber weil das sind zum Schluss die Interesse und die hundertprozentige Überzeugung.
Aber das Männliche. Aber oft
sind
ist es so,
auch die dann, Böden dann, die dort mehr dafür geeignet sind und
beides. Beides auch. Auch, ja. Weil du hast schon auch, ich glaube, es ist auch das persönliche Profil. Du musst wissen,
viel mehr.
Was du, genau.
Okay.
Also mehr als, nur Herkunft, Böden und Lage sind das eine, aber du und deine dann Spaß an dem, was du machst.
Ja.
Und wenn du, und deswegen haben wir von vornherein auch gesagt, wie bei unser Weiß, weil ich wusste, ich habe mit Weiß viel mehr Spaß wie mit Rot. Ich trinke Rot total gern. Wir haben am Weihnachten
auch eine Flasche Rot getrunken.
Aber ich kaufe mir es lieber, weil ich weiß, andere können das so gut und konzentriere mich lieber auf das, was wir da machen.
Okay. Ja,
das finde ich einfach super, wenn man bewusst sagt, man reduziert sich auf das.
Und, so.
Und das ist einfach, das ist cool, weil das ist im Endeffekt der bessere Weg.
Ich wollte euch den Dings aber eigentlich nur zeigen, dass wir den Übergang zum Rode kriegen.
Aber der ist,
also ist den
finde ich jetzt sensationell, also, das muss ich jetzt wirklich mal.
Das freut mich.
Das ist echt saugut und vor allem von 18, ne? Das ist echt großartig. Deswegen ist 18 schon gut, Jürgen.
Also wir haben, das zeigt uns mit, wir haben ja auch unser Einzelchecker, unseren Top-Weißburgunder, den wir ja quasi in 18 auch schon früher rausgebracht haben, dem haben wir länger Zeit gegeben. Und der hat uns eigentlich gezeigt, wie viel mehr Potenziale haben könnte, wenn wir noch ein bisschen länger Zeit geben. Wir werden wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, auch wenn, wie du auch gesagt hast, das ist nachgefragt, du hast brutal viele Leute, die drauf warten und denkst, das kann ich jetzt nicht machen, aber im Endeffekt zeigt das so ein Wein auch, wenn du ihm die Zeit gibst, macht es halt extrem viel Sinn.
Ja.
So, jetzt muss ich aber nochmal nerven. Ne? Also ich nochmal zurück zu den Anfängen, weil ich das immer noch nicht ganz jetzt habe.
Okay.
Weil für mich nach außen sieht es aus, guck mal, 2008 angefangen und jetzt, das ist doch, das ist eine Riesenmarke, läuft. Was ist denn schiefgegangen? Ja, was war denn schwierig?
Ich glaube, da ist jetzt intern, wenn man sich mit Weine beschäftigt, dann geht immer mal was schief, ja? Oder man ist jetzt, man hat irgendeine
Idee. Hat man was überreif geerntet?
Überreif geerntet, zu früh geerntet. Wir haben jeden Herbst irgendeine Diskussion und irgendeinen Weinberg, wo man natürlich auch ultra gespannt ist drauf, jetzt neue Klone, neue Lage oder sowas.
Ja, und dann ist es nicht so, wie man es will.
Ja, genau.
So sagen.
Es ist ja doch ein sehr langwieriger Prozess. Wir ernten nur einmal im Jahr.
Vielleicht kann man das nochmal sagen, wenn man Rotwein neu anpflanzt. Wie lange dauert das?
Nee, die Anpflanzung ist ja bei jedem Weinberg gleich.
Ja.
Ich halte jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre, bis er irgendwo in den vernünftiges Alter kommt.
Ist das beim Weißwein auch so? Bis du was ernten kannst, dauert das 2 Jahre?
Ernte kannst du ab 3 Jahre, bis es vernünftig ist, ist teilweise normal ein bisschen.
Da ist es noch viel länger vielleicht. Aber sagen wir mal, jetzt nur in dem normalen Rahmen gedacht, 3 Jahre plus 2 Jahre Ausbau im Keller sind 5 Jahre.
Okay.
Bis der erste Wein auf den Markt kommt.
Da weißt du eigentlich auch erst 5 Jahre später, was du falsch gemacht hast. Vielleicht.
Ja gut, wir probieren ja die Weine auch in dem Prozess etwas. Aber natürlich, es ist halt so langwierig und der nächste Schuss, den man hat, ist halt immer in einem Jahr.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so das, was als junger Mensch, man will ja was erreichen und wenn du dann da vorne dran sitzt und sagst, okay, das gefällt mir nicht, dann musst du auch verwerfen. Dann muss ich ja auch wirklich den Schritt gehen und sage, ich fühle das dieses Jahr jetzt nicht. Oder
das ist halt sauschwer, ne?
Und das tut halt manchmal weh. Und das sind, glaube ich, so diese Stolpersteine, die man vielleicht aber auch gehen muss. Also, ich glaube, die gehören
dazu. Und wie geht es dann so zu zweit, wenn jetzt der eine was erst überreif geerntet hat oder der andere hat im Keller irgendwas versaut und dann ist echt die Stimmung schlecht, oder?
Nee, wir meinen, das geht aber, es geht wirklich. Also, das war noch nie ein großes Problem. Klar, sagt der eine dann, das füllen wir nicht ab oder irgendwas. Und dann sagt der andere, wir warten nur noch kurz und dann probieren wir es wieder. Dann ist die Selbstdiskussion noch einmal. Es sitzen ganz viel Leute außer rum und wissen nicht, was wir erzählen. Aber es ist einfach, es war bei uns jetzt noch nie so das Problem, weil zum Glück sind wir doch nicht ganz weit auseinander.
Ihr seid doch sehr ähnlich, oder? In dem, was ihr da, also das muss man, ihr habt euer
Grundeinstellung.
Von der Grundeinstellung. Ja, aber guck mal, wenn ihr nicht so ähnlich sticken würdet, könntet ihr das so auf der Art und Weise nicht machen.
Mit
und das ist genau der Punkt. Also ich habe ja im Prinzip einen Christian, der macht Köhler und wir haben damals gemerkt, für uns ist es gut, wenn jeder von uns in eine andere Richtung geht, weil wir wissen, wir sind vom Grundweinidee sind wir anders unterwegs und dann macht es auch Sinn, sich zwar weinbaulich vielleicht miteinander zu verbinden, Sachen zusammenzumachen, weil Familie ist Familie und ist wichtig und ist entscheidend. Aber trotzdem musst du dich dann nochmal aufsplitten, wenn du merkst, das geht nicht. Und bei euch ist es ja schon so, dass man sieht, die letzten Jahre wirklich, ist ja so.
Dieser Grundgedanke, ist, ne?
Ja.
Diese Vision. Ihr habt eine gleiche Vision.
Und du merkst einfach, dass es stimmig ist und würdet ihr das nicht so performen, wie ihr performt.
Ja,
das ist einfach so.
Ihr kommt mir auch so ganz friedvoll, kommen die mir so vor, oder? Was meinst du? So, er ist schon wieder beim Wein.
Naja.
Gut, was haben wir jetzt im Glas? Das müssen wir jetzt mal sagen.
Das ist jetzt Felsenberg. Spätburgunder 2018, was der Steffen vorhin gesagt hat, leichter, das war so Und das ist nach Karlstadt gekommen quasi, weil Leichstadt ziemlich unentdecktes Land und Weinbergsfläche war. Das ist nochmal oberhalb von Karlstadt. Das sind sehr ursprüngliche Böden, weil da gab es nie Flurbereinigung. Und alles Kalksteinböden und Felseberg ist immer ein Naturschutzgebiet drin, das Berntal. Und dann geht es von so einem Terrassehang in diesen Weinberg über. Das ist, nur dieser Weinberg ist der Felsenberg, das ist theoretische Monopollage. Und der war verwildert, ne? Wie wir dann
wir haben den 2010 gekauft
haben. Und den musste man quasi komplett renaturieren.
Genau.
Okay.
Also waren Waldflächen oder Heckenflächen dabei. Also
verbuschtes Land.
So, ja, also wir haben uns so ein bisschen gefühlt wie beim Daniel damals, als wir das frei gemacht haben. Doch, wirklich. Also da, wir kennen
was
ja Daniel auch ganz gut.
Was der Daniel im großen Stil macht,
genau.
Ist das halt
wir haben das dahin gemacht auf eine kleine Parzelle, das sind 60 A. Das sind aber teilweise noch Terrasse dabei, wo wir dann entdeckt haben, wo noch die Einzelstockpflanzung waren. Von früher ist in den 50er ungefähr verwildert oder so.
Ne? 49 haben wir. Steht noch drauf.
Ja, ja. Also ein Stall steht neben dran.
Genau. Und da waren halt die alte Weinberge und diese Terrasse haben wir auch wieder frei gemacht. Ja. Da haben sie wieder in Einzelstock quasi gepflanzt. Also geht quasi letzte Rebe bis an die Mauer. Und dann muss man da halt alles mit Hand machen, letztendlich. Ja. Und das haben wir alles mit Spätburgunder bepflanzt.
Okay.
Aber auch in Einzelstock.
Ja.
Ach cool.
Das sind 600 Quadratmeter oben, ist eine Terrasse. Und der Rest ist
Tischpflanzung.
Tischpflanzung.
Was heißt mit das? Einzelstock?
Also wie viel Zentimeter?
1,80 Meter auf 55 Zentimeter.
Ja, genau.
Was also heißt so das? 10.000
Meter 80 Reihe.
Ne? Ja, du hast halt oben 1 Meter breite Reihen.
Ja.
So wie es früher halt war, ganz tief, ganz eng, weil man nur mit der durchgelaufen ist. Und da sitzen halt die Stöcke einzeln an Fehler.
Ja, es gibt dann.
Ach so, okay, also kein Radrahmen.
Du kriegst mehr Stöcke aufs Hektar.
Genau. Mhm.
Dadurch mehr Konkurrenz unter den Stöcke und dadurch wurzeln sie normalerweise auch tiefer.
Ist das wie an der Mosel, so ein bisschen? Quasi, oder so?
So in die Richtung.
Okay.
Wir haben halt diese alten Weinberge wiedergefunden unter den Hecken, als wir das freigemacht haben. Dann haben wir halt gedacht, das können wir wieder beleben.
Verrückt, ja.
Wir waren aber alle kaputt, natürliche Rebe.
Ja.
Also es sind tatsächlich noch gestoppt. Junge Rebe.
Ja.
Also die sind jetzt 8 Jahre alt.
Super stark.
Und die Spätburgunder, diese sehr hochwertige Klone auf sehr gutem Boden setzt, kannst du in junge Jahre auch schon Besseres erreichen wie mit uralte Rewe aus, sage ich jetzt mal, deutschem Pflanzgut, die vielleicht jetzt nicht so auf diese Kleinbärigkeit ausgelegt waren. Ne?
Die Unterschiede sind ja, unsere Rebzucht ging immer nur Masse, Ertrag. Ja. Und da geht es halt null um Ertrag, da geht es halt einfach nur um Güte. Mhm. Und das sind die Unterschiede.
Ja. Also Qualität.
Ja, man hat in der Rebsorte Spätburgunder bestimmt das weiteste Feld an Klonmaterial. Das kann von einem Sommertraube
und so Beere
bis zu einem ganz, ganz kleinen
Sommertraube und so Beere.
Genau.
Das heißt, ihr habt euch was rausgesucht, einen Klon, einen Rebklon sozusagen, der sehr...
Wir machen ja viel, das sitzen viele. Also
das sitzen einige Klone.
Generell haben wir im Weingut viele Neupflanzungen an Spätburgunder gemacht mit vielen Selektionen, Klone, bla bla bla. Das ist jetzt alles sehr technisch, aber mehr das ist Treffer 777-667-828.
Ja.
Also Kunde wohnt da auch.
Das ist wie so ein Raumschiff Raumschiffcode.
Ja, also wir machen das sehr viel. Wir sind da im regen Austausch mit Spätburgunder, badische Kollegen, genau. Okay. Und Rebveredler und das ist schon sehr entscheidend, die Genetik beim Spätburgunder. Also wir machen fast aus Kämmen, wir haben noch ein deutsche Wingert, ein deutsches Pflanzgut, wo wir Rotwein draus machen, weil wir alles umgestellt haben jetzt in den letzten 15 Jahren. Den Rest machen wir alles zu Sekundwein oder Rosé, weil es ist eine andere Tanninqualität, du startest auf einem anderen Level. Einfach,
okay.
Ne? Und das ist, heißt jetzt nicht besser und schlechter, es gefällt uns einfach besser. Und
ja, das hatte Johannes Leitz auch mal so ähnlich erzählt, gell? Dass er, obwohl er manchmal sehr alte Reben hat, dass er dann
neuen Das ist einfach aus dem Grund, weil wenn du heute sagst, alte Rebe, 40 Jahre alt, oder 45 bisschen bis 70, 80, da war die Hochzeit der
nur
Quantität.
Um die
Deswegen ist das gar nicht, dann brauchst du schon 100 Jahre alte Rebe oder 80 Jahre alte Rebe. Aber das ist halt schwer zu finden. Ne?
Ja.
Und ich meine, klar, natürlich glaube ich auch, dass der Wingert in 20 oder in 30 Jahren noch viel besser schmeckt wie heute.
Wie ist denn dann jetzt der perfekte Klon? Ist sozusagen eine kleine Beere, die ganz und dass es so locker bärig ist, dass es
eigentlich ist es Ergebnis spannend. Du hast hier einen unheimlich filigrane Rotwein, finde ich, einen unheimlich filigrane Burgunder, der aber trotzdem wahnsinnig viel Tief und Länge hat. Das ist, finde ich, das Spannende. Manchmal sind die Weine ja dann auf viel, sehr reif, sehr opulent und so weiter. Genau. Dann kurz, der hat Länge. Wenn du sagst, der ist noch jung, das ist eigentlich spannend, wenn es junge Reben sind, wie durchgängig der schon ist. Und der hat brutal viel Eleganz, du hast ganz, ganz viel Wein im Mund und der ist sicherlich eher von dem Gefühl leichter.
Ja, ja.
Und
das, der ist also das leicht, ist ja gerade das, was bei Pinot ist.
Länge, ja. Darf ich nochmal? Länge heißt jetzt sowas, der ist mir lange im Mund.
Wie lange ist der Mund? Ja. Wie lange ist der Gaumen? Wie lange beschäftigt er durch? Der Schluck ist weg und du hast trotzdem...
Immer noch.
Ich beschäftige mich jetzt immer noch mit dem Wein und denke, guck mal, wie er runterfließt, wie er im Gaumen ist, links und rechts auf der Zunge, hast noch die Säure.
Ja.
Und diese, auch das zu halten. Also gerade jetzt momentan ist ja die Zeit, die wir Wein probieren. Du probierst manchmal auch Weine jetzt gerade aus Holzfässer.
Wenn ich das kurz unterbrechen darf, du hast gesagt, du hast heute Morgen schon 100 Weine probiert.
Grob, ne? Also momentan ist ja die Zeit, dass du da einfach den Überblick über den Keller verschaffst und es geht ums Küvettieren und es geht um die Weine zusammenzufügen und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir alle sehr kleinteilig arbeiten. Mhm. Kleinteilig heißt bei uns mittlerweile, wir haben über 400 Fässer insgesamt, oder Tanksfässer. Okay. Und jetzt auf alle Rebsorte bezogen und dann probierst du halt einfach, wenn jetzt ein Weißburgunder, dann probierst du halt, Weißburgunder ist für uns eine wichtige Rebsorte und dann stellen wir halt alles erstmal blind hin und probieren es mal blind, ob wir tatsächlich blind erkennen, dass es in die Qualitätsstufe reinpasst oder auch in die Idee reinpasst. Dann hast du manchmal Fässer, dann merkst du, wir haben da viel gewollt, aber die Reben oder der Weinberg hat es einfach nicht hergegeben.
Dieses Jahr
dann. Und dann fliegt das raus. Mhm. Ne? Und das meinst du damit, dass du einfach, du legst es in ein Holzfass rein und das Holzfass ist mega gut, aber der Wein hat die innere Dichte nicht, um das zu erfüllen, um das auszufüllen, um das Holzfass quasi zu integrieren.
Ja, dann hast du zu viel Holz für zu wenig Geschmack oder für zu wenig Tiefe.
Ja, da hat der Wein einfach mal ein Loch, weil wir merken das so, ne? Ich glaube, jeder, der das probiert, weiß dann einfach, dass man, dass der Wein das nicht schafft oder nicht trägt, das sage ich jetzt mal so. Das ist halt so ein bisschen sicherlich auch.
Dann stufst du den ab, oder?
Ja, klar, ja. Dann nehmen wir es raus. Oder auch wenn du ein Blend machst aus verschiedenen Fässern, das ist ja hier genau dasselbe Spiel, und du hast ein Fass, wo du dir nicht sicher bist, würdest du es immer eher rausnehmen, weil du weißt, im Zweifel zerstörst dein Gefüge von deinem Cuvée in die Stimmigkeit.
Klar.
Ein Fass kann zum Schluss alles richtig ruinieren. Gut machen oder alles ruinieren.
Okay. Das ist, ja, also das ist jetzt dann immer in der Spitze gesprochen, aber das sind ja meistens ganz schlechte Fässer. Ja. Das ist nur nicht so, dass es jetzt in das große Gewächs oder in den Lagewein passt. Aber deswegen sind Ortsweine zum Beispiel was mega Interessantes, ne? Weil die Ortsweine immer profitieren von der großen und ersten Lage.
Das ist die unterbewertetste Stufe von allen, ne? oder auch verkannteste.
Ich meine, Ortswein ist so geil. Du kannst in Deutschland so geile Ortsweine, weiß wie rot, trinken.
Ja. Die echt mega bezahlbar sind. Ja, und tatsächlich, weil die natürlich sind, ne? Sachen runterstufen sozusagen, die sie nicht als Lage nehmen, sondern dann in die Ortsweine tun. Ja.
Also zum Beispiel auch da, ne? Im Burgund ist das schon total, jeder weiß es, trinke ich einen Merceau oder sonst irgendwas. Da habe ich
super happy, wenn du einen Burgunder A2 trinkst.
Genau. Und bei uns ist aber immer noch so, würde ich auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt nimmst du Freinsheim oder nimmst Bechtheim oder sowas, da hast du wahnsinniges Potenzial, aber trotzdem haben die Weine den Ruf noch gar nicht. Mhm. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr durchsetzen. Ja, das ist auf jeden Fall die Ideen dran.
Ja, glaube ich auch.
Aber jetzt nur zum Ertrag nochmal, gerade bei Pinot, weil du das gesagt hast mit deiner Selektion, du hast halt, wir haben ja Sommer. Was normal ist, hast du 5.000 Stücke pro Hektar und jetzt hast du jetzt sagen wir 10 oder 11 und du hast aber trotzdem nur, sag ich mal, zwischen 25 und 30 Hektoliter bei der doppelten Stockerzahl. Das heißt, der Stock leistet einfach noch mal weniger als die Hälfte für das, was er machen müsste. Und das sind diese Grundselektionen. Also er leistet viel für die Traube, aber es sind sehr wenig Traube dran.
Mhm.
Und das ist von Natur aus gewachsen und nicht runtergeschnitten. Weil runterschneiden kann ich immer.
Das ist dann der Clou.
Du hast aber auch die doppelte Arbeit. Genau.
Ja, ja. Die doppelte Arbeit über das ganze Jahr. Nicht nur einmal, wenn ich alles abschneide. Aber ich hab den Rebschnitt, ich habe die Ausbrucharbeit, ich habe alles. Aber das Wahnsinnige ist, dass es einfach so wächst. Und dann hast du manchmal, das ist genau das, was wir früher vielleicht entgegengewirkt haben, weil wir die Fläche einfach nicht hatten. Wir hatten so Selektionen vor 20 Jahren noch nicht, da haben wir erst angefangen. Und dann merkst du erstmal, was das bedeutet, ne? Wenn du dann so Rebe, so Anlage hast. Die sind unbezahlbar. Ein Winger, der 30, 40 Jahre alt ist, mit diesem Rebmaterial, das kannst du nicht ersetzen. Das kannst du auch nicht nur bauen, weil die Zeit hast du ja gar nicht. Ne?
Das wären dann wieder Weine, die ich mir nicht leisten kann.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das ist genau das. Wir arbeiten, du arbeitest mit 30, 40 Jahre alte Reben. Ne?
Ja.
Pflanzen wir das heute, haben wir uns hoffentlich unser Kinderspaß damit.
Genau.
Und das ist das Krasse.
Ja.
Du bist doch eigentlich auch Vorreiter, weil wir kennen das ganze Potenzial. Potenzial noch gar nicht ausschöpfe von deiner jungen Wingert. In unsere Zeit.
Nur weil
du wenn du sehr alt wärst.
Nein, aber es ist ja wirklich so. Im Endeffekt hast du ja das, was mir, das habe ich auf jeden Fall gesagt, das Potenzial, was wir hier heute nutzen, sind dann eher das von der alten Riesling-Anlage zum Beispiel, von den Betrieben, die damals Gott sei Dank das Geld nicht hatten und so rot und neu
zu bleiben. Ja, klar.
Gott sei Dank, das war wirklich so.
Natürlich hast du dann so einen Lucky Punch, aber das ist dann. Ich glaube, später wird es mal noch geiler. Ne?
Aber wenn das kommt, alles, was man und dann auch überlegst, auch da, die, natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied. Die erste Weinberge, die wir gepflanzt haben, sind eine ganz andere Genetik als das, was wir jetzt machen. Ne? Also, weil wir alle viel tiefer drin sind im Thema.
Also, aber ihr seid ja, wenn du jetzt sagst, ihr seid tiefer drin jetzt im Thema und ihr, also ich finde, das verbindet euch total.
Das ist ja hauptberuflich.
Ihr macht das nicht. Ihr macht das hauptberuflich, das ist super. Es machen ja aber auch andere Winzer hauptberuflich. Und man muss sagen, ihr macht es ja aber jetzt besonders gut. Und dieser Qualitätsgedanke, ich finde, der verbindet euch so sehr, dass das jetzt gerade auch, was Rotwein angeht, ganz arg schwierig wäre, wenn ihr Azubis bekommt, weil einfach diese Ausbildungssituation in Deutschland aber immer noch so ist, dass die eigentlich das lernen, was man so vor 30 Jahren gelernt hat. Und das passt gar nicht so in die moderne Zeit. Wir haben
viel Lehrlingsausreise.
Und das ist alles gut, das ist gut. Aber was der in der Schule halt gelernt kriegt, das ist...
Das meine ich. Was lernen die denn zum Thema Rotwein? Wo ist
boah, nee, das... Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass die Schule, das ist ja nicht verdammt, wir sind ja eigentlich auch froh für sie, aber die machen halt die Nummer sicher Variante. Na, die müssen es halt so machen, das ist sehr old-fashioned, muss man auch dazu sagen. Wahrscheinlich, da müssen halt ihr in die Lehrer sein.
Das ist schon sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, wahrscheinlich bewirbt er sich gerade an so einer Schule oder so.
Nee, überleg mal, wenn sie Kackerschule hätten.
Aber
ist manchmal schon schwierig.
Ist jetzt egal, aber ich finde es jetzt Thema Erhitzung im
2020
drüber, das zu lehren noch.
Nur das, was ich gerade gemeint habe, wir sprechen natürlich auch über das Thema, was wir hier machen, ein bestimmter Prozentteil. Wenn alle Winzer, es wäre cool, in Deutschland könnte man es uns erlauben übrigens, wenn wir klein genug sind, dass alle Winzer das genauso machen wie wir auch, weil ich glaube, wenn wir es mal checken würden, dass wir so Gas geben könnten, dass wir mit dem kleinen Deutschland könnten wir wahnsinnig viel erreichen, wenn wir nur auf Qualität gehen. Wir haben aber trotzdem natürlich noch den Punkt, dass halt viele auch für sehr, sehr einfache Weine Wein machen. Und da redest du natürlich über Wein wieder, es gibt doch immer noch diese Primeur-Kram oder sonst irgendwas, wo die Weine der aktuelle Jahrgang noch im selben Jahr in Rot bringen. Ja, das, wenn ich euch das erzähle, schlägst du die Hände beim Kopf zusammen.
Das ist ja halt, ne? Klar, aber es war nicht allzu lange her. Nee, ist ja okay, das kann man alles auch zeigen, weil man kann dann, man hat den Führerschein, aber man kann noch kein Auto fahren. Aber ich meine nur, dass man das gar nicht gezeigt kriegt, weißt du? Also so ein simples Thema wie nur maische Gärung.
Also um
jetzt, wenn halt, gar gezeigt
jetzt pass mal auf, das ich sag's jetzt mal, dann müsst ihr es nicht sagen, aber ist der Ausbildungsstand so ein bisschen so, als würdest du lernen, hinterher in der großen Kellerei zu arbeiten, oder ist der so, als würdest du hinterher bei einem eher?
Ich glaube, dass einfach heute die privat geführte Weingüter in viele Sachen so viel weiter sind, als das, was tatsächlich in der Schule gelernt wird. Und dass da vielleicht manchmal ein engerer Austausch sein müsste, wobei wir hatten ja lange Jahre noch so, das wisst ihr ja auch sicherlich noch, bei der AP-Nummerprüfung, dass wir uns gefeiert haben, je niedriger die Punkte sind, die wir haben, umso besser ist die Qualität, weil wir gewusst haben, die Leute, die dort sitzen, die verstehen einfach nicht das, was wir machen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, muss ich sagen. Mhm. Du merkst einfach, da hocken auch mittlerweile auch Leute, die es auch immer verstehen. Mhm. Aber es ist trotzdem so, in der Breite ist das noch lange nicht angekommen, was hier passiert. Wir reden immer hier noch, so blöd wie es anklingt, über gewisse Speerspitze. Ne?
Ja,
und das ist wichtig, dass die sich nach Hause trägt.
Und letztlich ist es ja so, wenn man jetzt lernt, sozusagen auf der Schule lernt, was man jetzt macht mit verfaulten Trauben, finde ich, wird ja auch zu spät angesetzt.
Einfach fallen lassen.
Deswegen, es kann so einfach sein.
Es kann so einfach sein. Einfach fallen lassen.
Ja, aber das ist dann schon, du hast absolut recht, das geht dann immer wieder, sind ja finanzielle Sachen im Hintergrund und aber trotzdem müsste man es vielleicht irgendwie anders steuern.
Aber das ist ja auch was über Konsequenz. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Du lernst es ja auch noch. Ich will jetzt auch die Schule nicht verteufeln, aber das ist ja auch was. Früher war es so, also ganz, ganz früher war es so, du hast geerntet, was kam, bist dann ins Weilerbohr gegangen und hast gesagt, was muss ich drauf rühren, das schmeckt.
Ja, verdammt.
Genau, das ist das, was wir auch sagen. Wir verzichten lieber ganz bewusst auf relativ viel, alles, was uns nicht gefällt oder sonst irgendwas, schmeißen es auf den Boden, stufen es ab, egal. Mhm. Um dann hinterher zu sagen, wir müssen nichts dran machen.
Ja.
Ne? Um einfach ursprüngliche Qualität zu haben, die alles eigentlich überstrahlt, weil es echt gut ist. Wie bei einem Bild hatte man auch schon das Thema, wenn ein Bild malst, es übermalst, es kommt irgendwann wieder raus. Genauso ist es beim Wein auch. Wir probieren es einfach alle langfristiger zu denken. Oder ne, auch viel, viel qualitätsoptimierter. Das könnte noch mehr Einzug halten, tatsächlich.
Ich meine, letztlich, ihr habt ja auch eine Ausbildung gemacht, klassisch eigentlich, ihr beiden.
Du hast den Titel, aber gelernt hast du in den Lehrbetrieb.
Genau, das Ende Jahr beim Daniel, das war echt, ich war tatsächlich nur ein Jahr im anderen Betrieb und du warst extrem gut.
Der Daniel hat gesagt, es war voll geil mit dem Andi. Nee, der hat auch gesagt, es war voll geil mit dem Andi, weil der Andi hätte sofort gewusst, was schmeckt. Das könnte man nicht beibringen.
In der SLFA Neustadt.
Das soll schon mal zurückgehen und mal erklären.
Die haben aber einen super Ausbildungsgehalt.
Aber Steffen, du hast gesagt, es wäre immer noch manchmal schwierig für dich, dich da so komplett drüber hinwegzusetzen, über das, was du gelernt hast.
Ja, das ist, also das ganze Thema, was wir eben hatten, ist, glaube ich, auch hat damit zu tun, man hat einen gewissen Aufwind gehabt in Deutschland mit dem Wein. Und viele verbinden das auch mit Technik. Mhm. Und ich glaube, wir sind ein bisschen technikaffin, die Winzer. Kommen vielleicht früher von der alten Traktor
und kommen auch hierher,
was weiß ich. Aber manche fallen aus diesem Raster raus.
Ja. Aber ich auch.
Also aber ich glaube, ist technikaffin.
Aber mein Bruder zum Beispiel auch, total.
Ich bin da ein bisschen, das gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu, ja. Aber ich meine, wir hatten auch alles gemacht, ja. Ob es die Kühlung war oder Stempel, Maischetaucher, Tanks und lauter so ein Kram. Und mir, ich verkauf's heute wieder, weil wir es nicht mehr brauchen.
Genau.
Und das ist halt, das kommt halt nur vom Wein probieren. Weil von der Technik, die habe ich mal gekauft, bezahlt. Und dann denke ich eigentlich, warum soll ich das kaufen? War, ich war voll stolz drauf.
Das war ja kein Fehler. Das war alles okay. Aber deswegen.
Aber es hat trotzdem, erstmal, das ist ja jetzt das Thema. Viele wollen das. Viele sind auch sehr bereit, vielleicht in ein Weinlabor zu gehen, sich beraten zu lassen in irgendeine Richtung. Aber die Frage ist ja wieder das, kommen wir zurück auf den Horizont. Was probiere ich? Wo will ich hin? Und wenn ich dann sage, okay, das führt mich aber nicht zu dem Ziel, und dann muss ich halt was ändern.
Aber das ist, glaube ich, genau das, was ich gelernt habe, als ich bei euch war, dieses Ringskredo, sag ich mal. Also möglichst keine Technik, den Trauben mit nichts zu Leibe rücken, komplett naturnah arbeiten. Ja. Im Weinberg wird alles gemacht, im Keller wird eigentlich nichts mehr gemacht, nur noch beobachtet.
Nichts mehr ist, glaube ich, auch. Wir sagen es immer, gekonnt ist nichts zu tun. Ne?
Genau. Nee, aber, so habe ich es nicht gemeint.
Nee, wir sagen das immer. Ja. Also ich glaube, es geht euch ähnlich. Und trotzdem ist es natürlich so, dass du halt im Keller alles, was du im Wingert gemacht hast, auch immer noch kaputt machen kannst, wenn du wenn du viel zu sorglos mit deiner Trauben umgehst.
Mhm. Das ist genau, was du sagst. Ich meine, wir haben eine Sortierung aufgebaut, das ist Technik im Prinzip. Ne? Also du hast einen Sortiertisch und einen ganz tolle Abbeerer, nochmal einen Sortiertisch.
Kleine Beere
und dann wird sortiert, gerade wenn es an den Rotwein geht. Und also das hat ja schon ein bisschen mit was Technik zu tun und mit einem großen Bewusstsein, was man macht.
Ist wie so ein Rütteltisch, wo die drüber laufen und dann holt ihr jede raus, die euch nicht gefällt. Oder
genau,
wie?
Oder Stiele.
Ständer. Aber das ist ja was, das kostet auch Geld, das ist nicht gerade günstig für den Effekt, weil das sagt jeder irgendwo, wenn ich mal Traube abwehre, dann gibt es auch Rotwein. Ne? Und dann kannst du jetzt, du kannst es dann machen noch und das ist wie immer, Rotwein geht halt noch einmal, finde ich, will ich nicht nur über Rotwein sagen, aber das ist schon noch einmal so eine gewisse Technik, wo du brauchst, wenn du jetzt dieses ganz 100% saubere Leseguss ohne Grünteile zum Beispiel. Und das wird sehr, sehr teuer. Das ist Technik, aber auch Manpower, ne? Weil du musst dann die
Stiele raussortieren. Es
ist viel Zeit, wir stehen bis nachts um 1, 2 dann im Keller und sortieren das und schütten es rein und pumpen es nicht und so. Und das ist einfach und du brauchst auch viel Maischetanks. Das ist dasselbe wieder wie mit dem Weißwein. Du hast einfach nur mal einen Punkt mehr. Deswegen ist bei uns das Kellerhaus auch so groß, weil wir haben 30 Maischegärbehälter und das ist einfach, und auch eher klein, nicht groß. Und das ist halt nur für diese zwei Wochen.
Das heißt, ihr macht das mit der Schüttung. Das machst du, glaube ich, auch. Du pumpst auch nicht, du schüttest auch.
Genau, aber das ist echt halt das Nervische, ne? Weil du denkst halt, das könntest du dir sparen. Im Prinzip geht's aber nicht.
Das ist eher so die Perfektion, das perfekte Lesegut vom Weinberg in den Keller zu transportieren. Genau. Und im Keller, glaube ich, jetzt wenn wir von früher her wieder reden, mit der Kühlung, mit Reinzuchthäfen, mit dieser, sagen wir, dieser ängstlichen Ausbauweise, ne, wo ich alles an den Wein wieder dran schütte, um irgendwas rauszuholen. Ich habe ja aber gar nichts Falsches reingemacht. Ich habe ihn ja super behandelt. Ich habe die Traube schonend behandelt. Ich habe alles raussortiert.
100% gesund.
Und 100% gesund. Und dann
brauchst du auch nichts dran schütten.
Genau.
Und an nichts wegnehmen.
Und an nichts wegnehmen. Wir verarbeiten das ganze Produkt eigentlich mittlerweile, auch im Weißwein. Es wird gar nichts mehr rausgenommen, auch kein Trub mehr und nichts.
Nicht filtriert, ne?
Zum Beispiel. Aber nicht auf die Flasche, immer, auch im Herbst.
Okay.
Ja, unfiltrierte Weißweine gibt es auch.
Gibt's auch.
Ja. Aber, aber nichts mache im Keller, das ist auch so eine lapidare Sache. Und da wolltest du ja sagen, im Prinzip ist es ja nicht nichts machen. Ich meine, du stehst im Januar da und probierst jetzt 100 Weißburgunder. Genau. Und wir probieren jetzt alle relativ viel die nächste Zeit, weil das ist viel Beobachter. Ne? Und du, es passiert wahnsinnig viel im Kopf. Was mache ich mit dem Tank, wo passt der rein? Wie entwickelt das sich? Muss ich denn von der Hefe nehmen? Genau, ne? Oder nicht? Und das hat ja nichts mit Schönung oder Technik zu tun. Das ist einfach nur Handwerk.
Genau. Aber für mich ist das halt immer ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, man arbeitet bio und man macht, dass da auch keine Schönung irgendwie stattfindet. Das finde ich irgendwie
auch im Bio-Bereich erlaubt, muss man sagen.
Das ist eher, gibt's genauso.
Eher eigene Überzeugung.
Weil du nichts falsch machst, musst du nichts verändern. Das ist genau das, was du... Weil du hast gesagt, wenn du was reingibst, nimmst du was raus.
Wollt ihr mal erklären, was eine Schönung bedeutet?
Boah. Nö. Nein, im Endeffekt nehmen wir die Sache, die oftmals auch zum Beispiel zum Thema Stabilität genommen wird. Ganz natürliche Sache. Ja. Du hast zum Beispiel... Nimmst zum Beispiel Bentonit, ein 30 Ton Mineral, das du nimmst, um den Wein zu stabilisieren, dass du keine Eiweißausfällung hast. Das nimmt aber, wenn du so einen Wein das gibst, das ist Tonäder, das ist nichts anderes. Mhm. Und trotzdem verändert es Krüge im Wein.
Ja.
Ne? Oder noch simpler am Anfang Sedimentation. Du kannst dem Wein die Zeit lassen, dass die Trubteile, also wenn die in der Schwebe sind, wenn du einen Most abpresst, sind Sachen der Schwebe, dass der Most trüb. Und du willst dann zum Schluss, dass es sich einigermaßen klärt. Mhm. Jetzt könntest du mit Enzyme klären, könntest es draufgeben, dann würdest du es relativ schnell gehen, der Prozess. Mhm. Es beschleunigt, aber auch da wieder hast du vielleicht als Winzer das Gefühl, du gibst was zu, was vielleicht noch mehr Prozesse beschleunigt oder den Wein halt einfach in seinem Gefüge verändert. Und was wir ja wollen, ist so unverfälscht vom Stock bis in die Flasche. Und genau aus dem Grund machst du das dann nicht, sondern verzichtest lieber drauf und verzichtest zum Beispiel genauso auch diese Bentonit-Schönung. Wie kannst du das im Endeffekt vermeiden, indem du dem Wein vielleicht dann auch länger Zeit gibst? Der hat Schwankungen dann manchmal auch, wenn es kälter ist, wärmer ist oder auch einfach Zeit, um sich selbst zu stabilisieren. Um sich selbst zu stabilisieren. Dann brauchst du das halt auch nicht. Oder gehst du auch das Risiko ein, dass du sagst, im Zweifelsfall, liebe Leute, ja, wenn ihr einen falsch lagert und er ist zu warm geworden, ja, dann wird er vielleicht trüb, sorry, aber deswegen ist es trotzdem handwerklich gemachtes Produkt, was viel, viel mehr Wertigkeit innehat, als wenn wir das jetzt totschönen, dass du, egal wo du es lagern kannst, im Schaufenster bei 40 Grad, Korken fliegt raus und trotzdem ist es noch hell. Ja, das ist ja nicht unsere Idee.
Weil das war so ein Punkt, ne? Du hast echt zu mir gesagt, du kannst ja heute eigentlich alles mit so einem Wein machen. Ja, da gibt es ja wie so einen Chemiebaukasten, da kannst du ja quasi alles machen.
Kannst du auch theoretisch.
Ja.
Also wenn du zum Labor gehst und sagst, ich bin nicht so zufrieden, und dann packt der halt so einen Kasten aus, wie ein Arztkoffer. das ist ja so. Und deswegen, das stört einem jo, wenn man, also sowas will man ja, da denkt man ja gar nicht nach,
aber
wenn man ein Naturprodukt erzeugen will.
Und wenn ich ein Naturprodukt genießen will, wie schütze ich mich davor, wie kann ich das?
Dann gehst du natürlich ins Labor und probierst selbst.
Als Verbraucher?
Nein, ganz ehrlich, du musst, und das ist ja das, was momentan so wichtig ist in der Zeit, wo man nicht die Möglichkeit haben, dass es Leute gibt, die draußen über das erzählen, was wir machen, dass wir halt einfach das, was wir tun, nach außen tragen.
Mhm.
Du musst im Endeffekt die Brands finden, die Weingüter finden, wo du weißt, wie sie arbeiten. Es ist natürlich ein bisschen mehr informieren drüber, aber das ist im Endeffekt unser Grundstock, von dem wir momentan leben auch, weil die Leute, wir haben ganz, ganz viele Leute, das ist bei euch sicherlich genauso wie bei uns auch, die zu uns kommen, die wissen, das ist absoluter Genuss, ihnen geht es gut danach. Sie wissen einfach, das ist genauso gemacht, wie wir sagen, das ist kein Fake, sondern die Weine halten. Die sind besonders in ihrer Qualität. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir nach Hause tragen und dann weiß ich es auch. Und das gibt jeder auch die Sicherheit. Und sicherlich nicht, sorry, sowas ist nicht für 5 Euro zu machen.
Nee.
Nee.
Dass du halt also Art Gläser nie, sagen wir, Manufaktur bist, wo du halt in den Keller gehen kannst und du siehst, was auf der Tanks, was auf der Fässer ist. Und da gibt es nichts zu verbergen dann. Ja. Und das ist schon so dann der Unterschied zu anderen erzeugte Produkt, industriell erzeugte Produkt.
Jetzt sprechen ja viele über Naturwein. Was heißt denn da Naturwein eigentlich? Was ist denn das?
Im Prinzip ist Naturwein, die Definition, schon sehr alt. Ne? Mhm. Also die, das darf man ja eigentlich nicht vergessen. Ne? Also das ist eigentlich im Prinzip Naturwein von früher gesehen. Es ist einmal so wild, nicht angereichert, nicht entsäuert. Und,
lediglich der Schwefel.
Ist der Schwefel, mhm. Klar. Jetzt kann man sagen,
in Minimenge.
Genau, mhm. Der eigentlich das früher einfach schon immer dazugehört. Ich meine, das ist 2000 Jahre alt, dieses Konservierungsmittel. Benutzen wir ja wirklich in Dose, die mir sagen, dann nicht nur der Wein braucht, sondern mir sagen, dass er braucht, weil wir diese Flasche in 30 Jahren noch trinken wollen, mhm. Im Optimalfall. Ne? Mhm. Wir haben immer noch einen Weißwein 19, der keinen Schwefel hat, wenn wir nur minimal Schwefel für die Füllung. Es ist alles möglich, das kannst du machen, wenn du das unbedingt willst, denn das ist für mich auch ein Zeitgeist, aber es hat für mich nichts mit der Definition Naturwein zu tun, nur dass kein Schwefel drin ist. Mhm. Eher mit, wie der Wein behandelt wurde.
Ich finde wichtig, dass du, auch wenn du keinen Schwefel zugibst, immer noch schmeckst, wo es herkommt. Und das ist, also zumindest wenn du in die Richtung, also das ist ja für uns zum Beispiel, für euch auch, ihr schreibt ja auch drauf, wo es herkommt. Ja. Ich glaube, Herkunft ist für uns ja schon ein entscheidender Punkt.
Schon,
ja. Und ich finde immer wieder, ja, und Haltbarkeit auch, aber ja. Ich finde immer wieder, wenn du Weine unfiltriert, ohne Schwefel probierst, die halt eher diese, sagen wir mal, modernere ja. Idee von Naturwein, du schmeckst nicht mehr, wo es herkommt. Schmeckst manchmal noch die Rebsorte raus und dann hast du manchmal auch, bei der sehr guten Sache schmeckst du. Aber sehr wenige, finde ich. Und manchmal hast du auch Sachen, wo du wirklich sagst, okay, du hast mir jetzt 5 Weine gestellt, im Endeffekt sagst du, die gehen alle in dieselbe Richtung. Und so das Thema Finesse und Feinheit und Tiefgang, das geht dann oftmals auch verloren. Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden zu sagen, wir sind sehr behutsam und achtsam mit Schwefel, aber wir setzen ihn ein. Sehr gern, weil wir wissen, wie es altert.
Ich würde auch Schwefel auf keinen Fall verteufeln. Ja. Aber auch wieder aus dem Thema, dass wir gern Wein probieren, haben wir uns mit Naturwein schon sehr viel beschäftigt. Wir waren im Rosselio, bei Horizon, bei Gobi. Und das sind schon Betriebe, die schon lange damit arbeiten. Und ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt und vielleicht so das Gute davon rauszieht. Nur ganz einfach, als wir umgestellt haben zum Bio. Und wir haben ja halt 50% Rotwein, 2 Jahre Ausbau im Fass. Da hat jeder gesagt, oh, der Knackpunkt ist so die Schwefelgabe, weil es da eine kleinere Höchstgrenze gibt im Bio-Ausbau oder im Bio-Anbau. Wir haben auch die gewisse Angst davor gehabt und mittlerweile unterscheiden wir die weit im Schwefel. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran. Man darf da auch nicht dogmatisch sein. Ich habe Schwefel, habe nichts dagegen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir den reduzieren können über gewisse Methoden, wir haben diese heiße Jahrgänge, wir können heute viel besser mit den heißen Jahren umgehen wie 2003 zum Beispiel. Es hat alles darauf einen Einfluss. Hole ich mir die Gerbstoffe von der Traube oder vom Fass und mache dadurch einen Wein auch einen Ticken haltbarer, brauche vielleicht weniger Schwefel. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Baustelle. Man darf halt das nicht vielleicht ins Extreme treiben. Auch dazu neigt man vielleicht ein bisschen in Deutschland, das gleich wieder so marketingtechnisch auszuschlachten.
Immer wenn es zu davor steht, ne?
Genau.
Habe ich schon mal gelernt.
Genau. Ich glaube, man muss das so ganz sanft einfließen lassen, weil es, glaube ich, ein ganz guter Ansatz ist, weil es auch aus heißen Gebieten kommt und wir werden ja immer wärmer. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter.
Ich habe mich vor, oh Gott, auch schon ein bisschen länger her, viele mit beschäftigt damals, auch so dieses ganze Amphore-Thema und so weiter. Jacobie und sowas, sagt so, oder gerade aus dem Roussillon. Was mir damals so aufgefallen ist, dass das wahnsinnig beeindruckende Weine waren, aber auch du auch enorm viel Schwankungen hast zwischen der Flasche, zwischen der einzelnen Flasche. Ja, weißt, ja, dieselbe Wein, zig Flaschen nebeneinander. Manche waren sensationell, manche waren klar die 6. Und das ist und sowas, wo ich gesagt habe, das muss ich auch wollen. Ne? Aber du hast es immer richtig gesagt, man soll die positiven Einflüsse mitnehmen. Und das ist was wir müssen, immer.
Ja, genau.
Deswegen fahren wir ja immer noch, das geht euch ja genauso wie uns auch, wir fahren draußen rum, wir probieren mit Kollegen, wir sprechen mit Kollegen, wir tauschen uns aus, um einfach zu lernen, um das, was wir hier machen, unsere Idee noch weiter zu optimieren.
Also ihr arbeitet eigentlich kompromisslos immer am besten Ergebnis, permanent.
Ja.
Kann man sagen, oder? Wenn man jetzt kompromisslos ist im Weinbau, dann ist es einmal der Fokus auf die besten Lagen, auf die besten Böden.
Ja, das gehört dazu.
Ja, das ist ein Baustein.
So, was gehört noch dazu? So ein Qualitätsdenken, dass man eben sagt, wenn ein Wein nicht gut genug ist.
Jetzt die Reben, die Selektion haben wir vorher noch gehabt.
Eine Selektion, also dass man eben...
Die Böden, die Reben. Ja. Ist gut, Wetter.
Einfach auch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens.
Auch da siehst du ja auch, wir sind jetzt auch da beide Biobetriebe. Ich glaube, auch da, das hat einen Grund, wenn du dich mit hoher Weinqualität beschäftigst, kommst du ausnahmslos an dem Thema biodynamischer Weinbau nicht vorbei, weil es einfach auch da wieder die Punkte, die man aufnimmt, der noch mehr Sorgsamkeit, noch mehr Einflüsse aufnehmen und eben zu transportieren, deine Bewirtschaftung. Wir haben heute die Möglichkeit, bei dem Thema Bewirtschaftung noch viel, viel mehr zu machen, als das, was uns früher je bewusst war. Mit den Böden kannst du so viel machen auf natürliche Art und Weise. Du kannst dir eine Rebe so viel zurückgeben, so viel Power geben. Im Positiven sind, dass sie einfach widerstandsfähig sind gegen die Themen, die wir heute haben. Wir haben Hitze, wir haben Kälte, wir haben Trockenheit, wir haben Nässe. Wir haben ja diese Extreme. Mhm. Mit dieser Klimaveränderung heißt ja wirklich Extreme, dass du gar nicht mehr was Gleichbleibendes hast. Und da kannst du selbst mit einer gewissen Sorgsamkeit und Hingabe einfach wahnsinnig viel machen.
Dem Boden quasi so eine Ausgeglichenheit geben, dass er die Rebe bestens versorgen kann. So.
Gute Kompost.
Ja, guter Kompost.
Zum Beispiel.
Dann reduziert ihr eben viel, ne? Das habt ihr auch schon gesagt. Ihr schneidet viel weg und ihr sorgt dafür, dass einfach auch der Gutswein schon ein guter Wein ist.
So, dass es in Harmonie ist. Ne?
Ja. So, und dann diese Reduktion. Also das habe ich jetzt bei euch, glaube ich, aus 55 Hektoliter holt ihr maximal, wie war das? Nee, das müsst ihr nochmal erklären.
Hektar, Mensch.
Ach Gott, das müsst ihr vielleicht nochmal erklären. Ne?
Wenn das 55 Hektoliter holt, man fährt Hektar.
Nee, das hätte jetzt sogar ich kapiert. Das
Ach, nee, aber das, aus relativ viel Rebfläche kommen wenig Fläche raus.
Ja.
Das ist der Durchschnittsertrag im Endeffekt. Ich meine, das ist eins der größten Grundlage, glaube ich, wenn man ein komplett durchdacht guter Betrieb ist, dann hat es ja nicht nur mit einem Spitzewein zu tun, sondern mit allem.
Ja.
Und das ist halt mal, wenn ich die Fläche habe und ich hole da nicht so viel raus, dann ist das, glaube ich, eins der wichtigsten Bausteine. Ne? Und das ist halt, genau. Und 55 Hektar.
Das hab ich ja gemacht.
55 Hektoliter pro Hektar. Und dann habe ich halt einfach einen sehr, sehr tiefen Durchschnittsertrag über die ganze
schon,
Fläche.
Da bist du ja am Durchschnittsertrag, der Betrieb.
Was die Qualität ist
der Anspruch. Der Anspruch, ne? Weil du kannst immer, sag ich mal, 2-3 Barriques oder 2-3 coole Edelstahl- oder Holzfässer haben und dein Rest vom Betrieb ist aber normal, dann schlagt das im Durchschnittsertrag nicht zu Buche. Aber wenn du 40, 50 Hektoliter Durchschnittsertrag hast, das ist schon wenig. Ne?
Das ist einfach, genau der Punkt.
Dann merkst du einfach die biologische Bewirtschaftung, das Naturelle, da gibt es keinen Kunstdünger zum Einsatz. Das sind einfach naturgewachsene Winger.
Genau. Wir sind ja heute auch von der Fläche her ganz kleine Betriebe mehr. Wir sind ja auch gewachsen.
Keine ganz kleinen, also ihr seid eher große Betriebe.
Nee, von der Fläche technisch mittel bis größer. Mhm. Aber von der Art und Weise, wie wir arbeiten, ist es halt eben so, dass wir uns ganz klar dem Feinwein verschrieben haben.
Wie eine Manufaktur.
Ja, genau. Und da kannst du nicht, manchmal wirst du gefragt, wie viel Hektar hast du? Danach wird bewertet, wie groß ist der Betrieb? Das hat vielleicht früher gestimmt, wo jeder immer ans Maximum gegangen ist.
Genau.
Aber wir ernten weniger als die Hälfte von dem, was erlaubt ist.
Das habe ich damit gemeint.
Und das ist genau der entscheidende Punkt, dass wir das aber auch, egal wie groß wir werden oder egal wie viel Fläche wir dazukriegen, weil sie vielleicht Potenzial haben, das aber genauso denken.
Ja.
Das verstehen so, so viele.
Es ist wichtig, dass man das mal sagt, glaube ich. Ne? Weil das ist ja auch,
das ist immer
weil man fragt sich so, warum kostet jetzt die Flasche, keine Ahnung, keine 4,50 Euro oder so. Also es gibt Leute, die sich das fragen. Aber das hat ja auch einen Hintergrund. Da ist ja auch eine Manufaktur dahinter. Also allein diese biologische Bewirtschaftung, die Handlese, das alles, was
ihr nennt. Wir haben es insgesamt eine Rolle.
Ja,
nicht nur bei deinem Topwein, wo du das absolute Maximum rausholst. Ja. Bei allen Weinen steckt das gleiche Grundgedanke hinter dran. Die Erträge und das Ganze, das spiegelt das alles wieder.
Sind wir mal ehrlich, wenn du den gleichen Grundgedanken hast, dann ist ja eigentlich auch der Gutswein schon in der gleichen Stufe behandelt, sozusagen. Also
das ist ja dieser Gedanke, was uns am Burgund so fasziniert, wenn du die Top-Betriebe im Burgund siehst. Trinken Bourgogne Blanc und dann Bourgogne Rouge, das ist sensationell.
Mhm. Ja,
klar, die Kür ist Premier Cru Grand Cru.
Das liegt aber dann an der speziellen Lage. Aber die Behandlung
ist
die
gleiche.
Das ist ja genau
das ist das Gute. Deswegen kann man jetzt sagen, Gutswein ist was Minderwertiges.
Nee.
Im Gegenteil, das ist deine Visitekarte
find vom Weingut.
Und das ist die Visitekarte. Und ich finde, du hast die Möglichkeit heute bei uns hier in Deutschland, du kriegst so eine hohe Qualität für einen echt coolen Preis.
Ja.
Das muss man einfach sagen, immer noch. Ne?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, was da passiert.
Freue ich mich auch drüber.
Nee, aber das sollte man wirklich zum Schluss auch nur wahrnehmen. Das ist so. Ne? Da musst du mal in andere Länder gehen. wie hoch du da gehen musst, bis du dasselbe Qualitätslevel hast.
Ja.
Das ist halt das Coole, diese Inspiration, was du dann von außen mitkriegst. Gerade aus, kann man ja schon sagen, aus Burgund. Und wenn du das dann, wenn du das dann siehst bei gewissen Weingütern, wenn du dann eine normale Riesling-Trocke probierst, das war wie ganz früher Riesling-Spätlesetrocke. Ne? So,
ja.
Das steigst halt auf ein ganz anderes Niveau ein, weil alle Weinberge gut sind. Schon von Grund auf.
Und der Antrieb war einfach ganz hoch.
Genau.
Ja. Ihr macht halt einen geilen Wein, was soll ich denn sagen? Ja. Können wir da mal drauf trinken? Ich habe schon wieder nichts.
Ich habe alle.
Ja,
trinken wir mal den.
Ich würde gerne leer trinken, ne?
Ja, da kann man ein bisschen
lüften. Der interessiert mich wahnsinnig.
Okay, Schnellfragerunde. Nicht denken, antworten. Achtung, Steffen, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Riesling Gutswein.
Andi?
Muscatella.
Oh, trocken oder
trocken zum
trocken,
Glück.
Trocken zum Glück, okay.
Mittlerweile.
Mittlerweile.
Gelernt.
Jochen, welche Sportart würdest du gerne beherrschen? Wo wärst du gerne? Gott,
Kitesurfen würde ich gerne können. Ah. Finde ich immer, sieht spektakulär aus.
So
ich bin ja völlig
auf dem,
ja, genau. Okay. Ab ins Wasser und ab raus.
Okay.
Winden will.
Steffen, was bringt dich auf die Palme beim Andi?
Oh, vieles. Wo soll ich anfangen?
Ich habe eine Liste vor.
Die Spontanität vielleicht.
Die Spontanität von ihm ist nervig.
Kann man so sagen, man kann da unterorganisieren. Aber nee.
Unterorganisieren. Und Andi, was geht denn dir auf den Kickster beim Steffen?
Das Gegenteil.
Der ist so überorganisiert oder was? Jochen, was meinten ihr, wenn ihr über Bouquet beim Wein sprecht?
Der Ausdruck, die Aromatik, die Gestalt von einem Wein, so blöd, wie es sich anhört.
So, das große Bild, oder?
Kann man sagen, ja.
Ja, okay. Was ist das Coolste am Winzer sein, Steffen?
Dass man jetzt machen kann, was man will.
Oh,
das
Andi? Ist gut,
ja.
Ja?
Na, wirklich, das hätte ich habe mir immer gedacht.
Was ist das Bescheuerste am Winzer sein?
Regen,
ja, Abhängigkeit von der Natur, ja.
Regen im Herbst.
August geht's
los. Fluch oder Segen. Ich muss dir ein Recht geben, dass du machen kannst, was du willst. Es ist wirklich so, ich kann nur beipflichten, weil...
Kann man denn noch machen, was man
ja,
will?
Mit dem, was wir uns mittlerweile erarbeiten, glaube ich, haben wir die Wertschätzung dafür, was wir tun, und deswegen können wir machen, was wir wollen.
Das wahre Gut muss man sich
erhalten. Mit einer gewissen Sturheit auch, oder?
Bestimmt.
Ja, komm, das trinken wir mal auf die Sturheit.
Große
so, wir haben jetzt im Glas
2018.
Das Kreuz.
Das Kreuz, 2018.
Oh, richtig Luft.
Also,
kannst du jetzt einen Tag auflassen? Dann hast du
ja.
Oh, ist sehr gut.
Es ist manchmal, was du da an Konzentration und an Dichte hast mit Feinheit dazu. Das ist schon,
also
wir reden aus Deutschland, gell?
Die Frische, ich meine, 18 war natürlich auch eine Steilvorlage. So einen Jahrgang hat man sich für die Rebsorte gewünscht, einfach, ne? Trocken und warm.
Boah.
Und die Rebe sind jetzt 19 Jahre alt, ne? Wurde es ja.
Was ist denn das für eine Rebsorte, das Kreuz?
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot. Klassisch, was du blendend.
Genau. Und viel Cabernet Sauvignon sind fast 80%.
Also da muss man jetzt aber mal sagen, ich sag's jetzt einfach mal so und dann könnt ihr mich ja rauswerfen.
Ich hätte nur gedacht, Franc viel, weil es so reif ist, krass.
Aber da muss ich jetzt Deutschland nicht verstecken beim Rotwein, oder? Ja. Mein lieber Schwan, das ist ja ein geiler Wein.
Das ist halt dieses pure, viel zu kriegen, ähnlich wie beim Pinot. Ach, das ist... Das ist groß und das Schlimme, also was nennt das Schlimme, aber wenn du dann halt Bordeaux trinkst oder auch Napa Valley, die stehen ja da wie eins. Wenn sie 10 Jahre sind gar nichts, 20 Jahre ist so, so ein bisschen leicht angereift. Und das ist faszinierend, finde ich, an deiner Rebsorte. Und da hat uns schon immer gestört, dass unsere schon zu früh in die Reife gegangen sind früher.
Okay.
Und das ist schon auch vom Lesetermin und Traubenverarbeitung und Lagerung, ne, der Weine.
Wir haben in Weihnachten 89 getrunken, Bordeaux. Unfassbar, wie frisch das war. Das gibt's gar nicht. Unfassbar.
Ja. Und das macht auch Spaß, Bordeaux. Ach, die Sache kann man gut trinken.
Gerade also, alle 12 Alkohol. Also,
ja, das wird er jetzt halt nicht. Aber
wie viel Alkohol hat er?
14,5.
Ja, Jochen, kannst du mal beschreiben, was du da schmeckst, wenn du den, weil ich kann das nicht so gut.
Ich bin auch kein frischer Mensch, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Ich probiere einfach das immer aus der Gesamtheit. Ich finde, der Wein hat wahnsinnig viel Dichte, Intensität. Du kannst jetzt sagen, der hat, also wenn du jetzt an Früchte denkst, ist es eher dunkel. Ne? Es ist dunkel, es ist intensiv, er hat aber viel Finesse, finde ich. Das ist das Spannende. Du hast einen wahnsinnig opulenten Wein mit einer super Länge und einer schönen Frische und Finesse. Das finde ich das schön. Du hast manchmal Rotwein, das ist wie Marmelade. Und das ist gar nicht der Fall, sondern du hast unheimlich viel Durchgängigkeit und es belebt eigentlich. Ja, du trinkst so einen Wein und der belebt dich.
Was ist das, was ich vorne an den Zähnen spüre? Sind es die Tanninen?
Das ist schon Tannin. Tannin.
Das ist sehr jung. Deswegen habe ich eben gemeint, der Wein, das ist aber ein Langläufer auch, das greift und du wirst ganz, ganz viel Spaß haben.
Und das wollte ich gerade ansprechen, das finde ich persönlich ist das größte Credo am bessere Rotwein ist die Tanninqualität, weil es darf natürlich leicht sandig sein, aber sandig, mehr nett.
Sandig.
Und nicht hart und grün, weil wenn die Zunge richtig pelzig wird, so richtig, dann wird es auch nie richtig reif.
Das wird nicht hier.
Nee, aber das ist durch so leicht fast süßliches Tannin. Es macht natürlich trocken, aber eher vorne an der Zunge spitz.
Genau.
Und das ist eigentlich traubeeigenes Tannin, was einfach diese Cabernet Merlot, Cabernet Franc Traube von Natur aus haben. Aber wir versuchen das sehr, sehr schonend zu extrahieren. Also wir probieren echt die Maische sehr oft, wenn die Gärung läuft und dann, wenn die Gärung beendet ist, und dann probieren wir den frisch vergorene Wein. Und es kann sein, dass sie früh von der Maische müssen, es kann sein, dass sie ein bisschen länger draufbleiben dürfen, aber wir legen auf diese Tanninqualität echt extrem viel Wert, weil genau was du sagst, Rotweiß soll auch Spaß machen wie ein Weißwein und auch Bordeaux-Rebsorte können Spaß machen, wenn es nicht zu überextrahiert ist. Und das ist auch ein Fehler, was wir vielleicht auch in der Vergangenheit oft gemacht haben.
Auch beim Weißwein.
Alles, auch das finde ich ja auch ein Paradebeispiel.
Ja. Das habe ich auch gelernt.
Ne? Es ist echt so, du wolltest was gut machen, du hast es extrem überdrüber und dann hast du gemerkt, boah, das reift niemals. Ne? Also das ist zwar, du hast zwar immer gesagt, es reift, aber es reift nicht.
nicht stimmig war es.
Genau, und das ist
auseinandergebrochen.
Halt, richtig, und das ist halt echt krass, weil du kannst du echt übersteuern. Ja. Ne? Und das ist halt immer noch so ein Punkt, da sind wir immer noch am Lernen und probieren immer mehr aus. Und da hilft uns auch wieder das neue Weingut extrem, weil wir von der Kapazität der Maischebehälter und von der Verarbeitung der Traube echt doch viel mehr machen konnten. Und das hat uns gerade...
Leichter machen.
Genau, leichter. Wir haben früher mit dem Eimer alles reingeschüttet in die Maischetanks. Na, und das war immer cool eine Zeit lang, ne, weil man so hipstermäßig unterwegs ist. Aber das machst du nicht ewig. Ne?
So, also ihr denkt jetzt, ich bin fertig hier mit der Schnellfragerunde? Nein. Beeindruckendste Auslandserfahrung in Sachen Wein, Jochen?
Burgund.
Ehrlich?
Champagne.
Champagne doch?
Ist beides, also Burgund und Champagne ist beides. Aber Champagne, ich fand Champagne total spannend, das Thema. Weil auch viel mit Zeit geht, weil auch viel mit Konsequenz geht. Die sind ja auch sehr stur in ihrem Tun, was sie machen, sehr feste Regularien. Und dann auch zu erkennen, wenn du mal so Grundweine probierst und auch aus verschiedenen Jahren probierst und das dann küvertiert, wenn das zusammenkommt, das ist schon krass, was du da machen kannst. Also da habe ich auch viel abgeleitet für uns. Auch da wieder das Thema Durchgängigkeit. Man denkt ja immer, so ein Sekt Grundwein, das ist immer nur grün und jung. Aber auch da geht es um Reife und da geht es um Durchgängigkeit. Und je hochwertiger das Produkt ist, in Anführungszeichen, umso hochwertiger ist hinterher auch der Champagner. Ich war jetzt mittlerweile schon dreimal dort oder sowas. Oder es wird gerne öfter hin. Aber da kannst du schon viel mitnehmen, gerade für das Thema Weißwein bei uns. Ja. Und Burgund ist mir als erstes eingefallen, weil es natürlich auch so inspiriert immer von dem, was trinken wir hier den ganzen Tag.
Ja.
Das ist ja so. Das ist nicht nur, wenn wir sagen, Burgund ist hochwertig. Nein, aber man trinkt es viel, weil es inspirierend ist, ne? Weil es inspiriert ist. Und manchmal merkst du, wo es einfach steht, wo du merkst, okay, das ist Old Fashioned. Und manche merkst du, wo einfach out of the box sind. Und wo du sagst, und du lernst aus jedem Schluck Wein, wo du trinkst, lernst du was.
Ja.
Aber auch nicht überall. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Bereiche noch da, ne? Die Unterschiede, auch die, das denkt man ja auch manchmal, man hört ja immer nur Champagner und kennt ein paar große Betriebe, die sicherlich einen tollen Job machen, wo aus vielen Regionen was zusammenkommt. Wenn du dann aber mal kleinere Häuser gehst, die nur aus einer Region kommen, aus einer Ortschaft kommen, da kommen Sachen raus, das ist teilweise irrsinnig gut.
Ja.
Und das probiere ich auch gern und ich leide vom Champagner tatsächlich unheimlich viel ab.
Ja, den Vintages hast du ja eigentlich auch so gemacht.
Zum Beispiel eine Sache zum Beispiel, ne? für so ein Thema, wie kriegst du Riesling ein bisschen besser transportiert, weil doch immer viele Angst haben vor sauer und Riesling muss nicht sauer sein. Riesling hat am Anfang natürlich, wenn es jung ist, Ecke und Kante und die meisten haben keine Zeit mehr. Also probieren wir es halt mal so.
Ist so. Ja. Steffen, was kann dein Bruder gar nicht? Komm, das ehrlich, kleines Key jetzt hier.
Bauen.
Ich schon mal gerade. Habt ihr gerade gemacht, gell?
Ja.
Und Andi, was kann der Steffen nicht?
Englisch.
Steffen, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Kannst schon mal drüber nachdenken.
Ich werde nie betrunken werden.
Willst du nie betrunken?
Ich will nie betrunken werden. Ganz cool. Trinken, solange man kann.
Genau.
Und du, Andi?
Nicht müde zu sein.
Nicht müde zu sein?
Das haben wir wiederum gemeint.
Welche Frage werdet ihr immer zu eurem Wein gefragt?
Das ist generell komisch, weil man wird ja so viel unendliche Scheißkram
fragen.
Naja, was ist das so? Also das, was soll ich denn darauf sagen?
Andi, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig?
Boah, mit dem Helmut Schmidt, glaube ich.
Ah, das finde ich geil.
Schon gar nicht.
Der raucht auch.
Der raucht auch.
Das ist cool, ja. Also,
das ist das Wichtigste. Ja,
naja, aber ich finde, das ist so, der hat sich nicht so an Grenze gehalten. Weißt du, man war jetzt halt bei Rauchverbot und dann war ja gar nicht mal Zeit, aber das interessiert mich einfach, wie der Mensch getickt hat und hätte ich gerne mal gemacht.
Spannende Persönlichkeit, finde ich auch.
Stimmt, also ja. Weil er so ein Charaktertyp war.
War ein Charaktertyp, ja. So, und ihr zwei wollt, dass der deutsche Rotwein die Welt erobert?
Bordeaux Blends aus Deutschland, das ist vielleicht noch sehr, sehr früh, sehr embryonal. Aber was wirklich großes Thema ist, ist deutscher Pinot. Und da hat man schon Anspruch, dass das vielleicht mal auf dem gleichen Stellewert ist wie deutscher Riesling. Und das ist was, das ist vielleicht noch sehr früh und ein bisschen schwieriger, weil einfach dieses Vorurteil Rotwein in Deutschland ist auch eine Generationssache. Ich glaube, das sieht in 30 Jahren ganz anders da aus, weil es so viele gute Betriebe gibt, die jetzt sehr gute Spätburgunder machen. Aber auch qualitativ müssen wir es ganz oben ansiedeln, weil immer, es gibt drei Regionen, wo der Pinot richtig verbreitet ist. Das ist Frankreich, die USA und Deutschland. Und Frankreich ist gesetzt, glaube ich, für immer. Die USA, klar, aber das ist sehr warm. Es ist, wenn ich jetzt sage, austauschbar, ist ein anderer Stil. Wir sind am nächsten dran an diesem frankophile, klassische Burgunderstil mit unserer Kalkböde, mit unserem Klima. Das ist, glaube ich, auch mit dem Ehrgeiz, was von außen kommt. Das haben die Amerikaner auch. Aber ich glaube, wir können dort, glaube ich, noch sehr viel erreichen. Wenn man da gerade das Thema, wenn man die Rebe älter werden und wenn man mehr Erfahrung kriegen mit der Rebsorte. Und es ist ja allgemein ein Umbruch da. Ne? Die Spätburgunder schmecken alle, von jedem Betrieb anders da wie vor 15 Jahren noch.
Ja. Das große Wünschen wäre, glaube ich, wenn Betriebe wie wir, dass die Nächsten kommen, die Nächsten kommen, die Nächsten kommen, dass wir es wirklich irgendwann schaffen, dass wir nochmal, wir sind nicht groß in Deutschland, wir haben eigentlich geniale Bedingungen dafür, mit der, also auch so blöd wie es klingt, dass wir so klein sind, einfach qualitativ extrem weit zu kommen, weltweit und nicht nur einfach, was wir jetzt gerade hier machen. Und das müssten wir eigentlich noch, wir müssen noch viel bewusster, wir sind ein kleines Weinbauland.
Genau.
Und wir müssten uns das noch viel bewusster machen, um einfach diese Chance zu sehen, zu sagen, wenn wir richtig raushauen, so blöd wie es anhört, können wir einfach weltweit eine ganz andere Rolle spielen. Und das ist so was, was, ich glaube, immer das Interesse, was immer jeder hat, das wissen wir aber auch bei uns, dass es nur eine Gemeinschaft geht. Es kann immer einer cool sein, einer gut sein. Aber wenn du viel erreichst von großen, guten Namen, von guten Weinen,
steigt das Brand, ne?
Dann schaffst du es gemeinsam, was nach oben zu ziehen. Und das ist das, was wir in Rheinhesse gelernt haben, was die Pfalz schon früher erkannt hat, aber was allgemein, glaube ich, so Deutschland-Ding ist, was man noch viel mehr miteinander machen sollten.
Ja, genau. Du hast ja gesagt, du wirst vielleicht auch nochmal bauen und baust so einen Reifekeller nochmal. Also wo dann einfach Flaschen reifen, dass du Flaschen später rausgibst, weil für mich als Endverbraucher ist das halt wahnsinnig schwierig. Ich kaufe jetzt ein Wein von euch und Gott sei Dank haben die ja super lecker geschmeckt. Also ich habe ja schon gesagt, das war ja sensationell. Aber ich würde das nie hinkriegen, dass ich die 10 Jahre im Keller aufhebe.
Das liegt einfach nur am Volumen des Einkaufs.
Okay.
Nee, aber letzter Konsequenz.
Er hat gewonnen jetzt.
Hat er recht, ne? Weil du wissen willst, wie der entwickelt, kauf genug. Nee, in letzter Konsequenz ist es im Endeffekt so, dass wir auch überlegen müssen, wenn wir wollen, dass unser Wein gereift getrunken werden, kommen wir nicht umhin, einfach Sachen wegzulegen. Denk an Pott oder sonst irgendwas. Mhm. Oh, Champagner, genauso. Die Sache auch bewusst weglegen, weil sie wissen, vorher macht es keinen Sinn. Und es kann schon, oder ich glaube schon, dass eine Entwicklung dahin ist. Und das ist für uns auch ganz klar ein Ziel, dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, dass die Weine in Fässer reifen können.
Mhm.
Und wir haben auch unseren alten Betrieb umgebaut als klimatisiertes Lager, sodass wir einiges lagern können in Flaschenform. Aber das sollte auch nochmal perfekter werden.
Hier gibt es ja auch erst 2 Jahre später raus. Drei Jahre später raus, ne?
Ja, das ist interessant. Also ich finde es sehr cool, der Ansatz. Ach, wir haben einen anderen Ansatz. Wir glauben, dass wenn wir es rausgeben nach dieser Zeit, ist es, ob es jetzt weiß oder rot ist, dann ist es natürlich vielleicht noch nicht endgültig trinkfertig. Aber für mich hat ein Wein auch immer einen Reiz, wenn er noch jung ist. Du hast eine gewisse Reduktion, du hast Frische, du hast vielleicht was Ungehobeltes, was aber auch noch interessant ist. Was wir dann machen, ist diesen Wein aufheben in eine Art Bibliothek in Zukunft und dann Weine 5 Jahre oder 10 Jahre später nochmal rausgeben.
Okay.
Oder sogar Weine komplett lang auf der Hefe liegen zu lassen. Das ist ein anderer Ansatz.
Das ist
beides cool, finde ich. Weil wir haben halt gemerkt, dass wir noch Riesling jetzt 2019, wenn wir jetzt dann Ende 21 sind, sind die 19er meistens im Betrieb dann drin. Mhm. Ne? Und dann musst du, wie lange gehst du dann? Nach 3 Jahren ist vielleicht das Fenster, geht es wieder auf.
Aber, an.
Genau, ja. Aber vorher ist es schwierig.
Ne? Also wir haben es bei uns, durch das, dass wir seitdem einen neuen Keller haben, lassen wir die Sache ja 2 Jahre auf der Hefe liegen. Das heißt jetzt zum Beispiel auch 19 liegt bei uns noch komplett im Fass. Ist nicht gefüllt. Es wird jetzt ja schon im März gefüllt und dann sind die Weine erstmal zu. Das ist ganz normal. Wobei ich finde, das, was wir von dem Hefelager mitgekriegt haben, die haben eine Durchgängigkeit und das ist was wir auch merken im Vergleich zu früher, da waren die Weine immer verblockt. Und jetzt haben sie Durchgängigkeit, brauchen aber trotzdem mehr Zeit. Und dann haben wir so dieses 3-Jahr-Fenster, wo wir sagen, da kommen sie das erste Mal raus. Mhm. Und nach 5 Jahren sind sie eigentlich erst mal perfekt, muss man wirklich sagen.
Ja, ja, ja.
Und 5 Jahre schaffen wir auch nicht, ohne Frage. Aber wir haben gesagt, diese 3 Jahre müssen wir zumindest ermöglichen, weil vorher die Leute es einfach nicht verstehen, in unserem Fall. Ne?
Absolut.
Und ich sehe das auch so, du hast recht. Gutsweine würde man immer frisch rausgeben. Auch Ortsweine geht man ein bisschen früher raus. Du merkst einfach nur zum Schluss, was reden wir beim Lagewein, über die paar Flaschen, die wir haben. Mhm. Und da willst du zumindest versuchen, es so perfekt wie möglich rauszugeben, auch wenn es nicht immer schon am Punkt ist. Aber ich glaube einfach da auch grundlegend generell das Bewusstsein, es muss die ausnahmslos Top-Qualität sein, das muss uns alle klar sein. Und egal, wie es machst.
Und das ist eigentlich für die Reife dann am Schluss, was ein Moorstein oder ein Saumager braucht, da brauchst du eigentlich 10 Jahre plus.
Ja. Genau, ja,
wenn das
ist eigentlich.
Weil das ist Wegestand zu Sylvie und Grand Cru. Und die brauchen einfach hier wahnsinnig viel Zeit. Das ist richtig. Guck mal, wenn du jetzt einen 2002er trinkst oder einen 2004er.
Trink jetzt 2012, 2011, 2009, 2008.
Aber jetzt wirklich toll. Für mich das Größte, wenn ich jetzt sehe, wird 2004er,
2004.
Kiesstück, Moorstein.
Spektakulär.
Egal von welchem.
2001, 2002, 2004.
Ja, also das ist genau.
Stimmt dann was mit mir nicht, dass mir die Weine jetzt hier schon schmecken?
Nein, da trinkst du ja kein Frisch. Lebendig.
Genau, aber es heißt ja nicht, dass die Weine vor 18 Jahren dann scheiße waren.
Es geht ja einfach für uns darum, dass das Potenzial einfach sich noch mehr entfaltet. Du hast jetzt hier, du hast viel Potenzial. Und das wird aber, der Wein zeigt ja vielleicht noch mal ein paar Facetten mehr, wenn er einfach
Und eigentlich sagt man, ein sehr, sehr guter Wein, Ausnahme, weil es schmeckt fast immer.
Ja, ne? Das ist doch gut.
Ja, aber es ist wirklich
man muss nicht so viel drüber reden.
Das ist eigentlich die perfekte Weinbeschreibung. Ne? Schmeckt eigentlich immer.
Das kommt halt nicht immer vor, aber so eine Ausnahme war es echt oft gut.
Also die FAZ hat über euch geschrieben, die Brüder Rings sind qualitätsfanatische Naturmenschen, denen auch der größte Erfolg ihre urpfälzische Grundentspanntheit nicht austreiben kann. Lockere Pfälzer Buwe eben. Sag mal, das Buwe.
Das ist das jugendliche Aussehen.
Ja.
Hast du mit denen geworfen?
Da haben sie recht, oder?
Haben sie recht.
Also ich finde es sensationell und es ist ja auch etwas, was mich an dir immer so begeistert, Jochen, dass da von dieser beschworenen Arroganz keine Rede sein kann, dass ihr alle total auf dem Boden geblieben seid und einfach ich sag's mal so, einfach einen geilen Wein machen wollt und dass das das Bestreben ist und das finde ich saugut. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, also auf euch alle.
So. Ich habe echt viel trinken.
Entschuldigung.
Du weißt halt, was gut ist, gell?
Na, deswegen, ich habe mal auf dem Jochen seinen Weißburgunder nochmal nicht schon. An der Riesen komme ich schon nicht drauf.
Den hat er ganz dahin gepackt. Jochen, aber jetzt beim nächsten Mal.
Das war ja Körper, ist noch ganz. Guck mal.
Ey, alles gut. Jochen, beim nächsten Mal haben wir auch wieder ein ganz spannendes Weingut zu Gast. Und Witz, oder? Jochen, beim nächsten Mal haben wir auch wieder ein ganz spannendes Weingut zu Gast.
Haben wir. Genau, nochmal ein Brüderpaar, was wir einladen wollen. Die wissen nichts von ihrem Glück, das machen wir jetzt aber einfach. Ich habe auch leider, ich hatte Flasche, aber die haben wir mittlerweile leider leer getrunken.
Ne?
Genau.
Ja, dann war sie gut.
Die war gut. Auch ein Brüderpaar, was uns miteinander verbindet, und zwar die Brüder Klump aus Baden. Die machen tolle Burgunderweine, rot wie weiß. Also Markus und Andi Klump. Aus Baden und ja, die haben wir nächstes Mal dabei.
Super, freue ich mich drauf. Markus sehr und cool. Andi Klump. Und jetzt euch erstmal vielen Dank fürs Dasein.
Sehr gerne.
War schön. Danke, Jochen.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ja, danke für die Einladung.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Dann bis in 10 Jahren, wenn die Weine dann so reif sind, wie du sie willst.